Hallo, hallo da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge des Cinematic Smash Team Tournament. Heute geht es wieder knallhart zur Sache in unserem zweiten Halbfinale. Es wird eng, es wird spannend, es wird heiß. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie sich unsere beiden Teams heute schlagen werden. Wer wird Kammer Chameleon im alles entscheidenden Finale treffen? Und wer nutzt die Chance, den Brainflix noch das bronzene Doppelflaschenmikrofon streitig zu machen? Herzlich willkommen an unsere Teams. Die beiden Teams sind schon hier. Die haben sich schon warm gelaufen, warm gespielt, technische Probleme schon gelöst. Sie sind heiß, sie sind da. Und deswegen erstmal hallo Jürgen und Dominik vom Achtungserfolg im Weckler.
Stream on.
Und in der anderen Ecke, die vielleicht auch rot ist, ich weiß die Farbe nicht, denn wir sind ein akustisches Format, sind Becky und Christopher vom Team Gender Chief.
Prepare for trouble.
And make it double.
Es wird heute spannend, denn wir haben es wie im letzten Duell wieder mit zwei Teams zu tun, die sich schon hier behaupten konnten, die in den Viertelfinals schon richtig gezeigt haben, wo der Eimer hängt, wo die Glocke bimmelt und vor allem, wie man sehr haarscharf diskutiert. Und da stellt sich vor allem eine Frage, die ich an beide Teams richte und ich fange an mit dem Achtungserfolg im Weckler. Wie habt ihr euch auf dieses spannende Halbfinale, das auf uns wartet, vorbereitet?
Also ich muss ehrlich sagen, dass wir Tag und Nacht in der Vorbereitung verbracht haben, wirklich absurde Mengen an Zeit investiert, wirklich sämtliche Filme geguckt, die man annähernd gucken konnte. Oder eventuell haben wir uns gestern Abend einfach mal eine Viertelstunde getroffen, eins von beiden.
Jürgen, was, ja, du unterstreichst das?
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Und Becky und Christopher, wie sah es bei euch aus mit den Vorbereitungen? Ihr seid ja dafür bekannt, dass ihr das Ganze auch sehr leger angeht.
Ja, ja, genau. So leger, dass wahrscheinlich seit spätestens gestern Abend unsere Nachbarschaft hier schon ganz genau weiß, was jetzt auf euch in den nächsten Minuten, Stunden zukommen wird an Argumenten, weil wir auf dem Balkon schon eine kleine Generalprobe hingelegt haben gestern.
Oh, sehr spannend.
Not bad.
Das heißt, wer vielleicht, also Jürgen und Dominik, wenn ihr gestern einen Ausflug in das schöne Potsdam gemacht hättet, hättet ihr vielleicht schon einen entscheidenden Vorteil heute haben können. Habt ihr nicht gemacht, aber wir sind gespannt, wie es ausgeht. Auch sehr spannend ist nämlich tatsächlich die Umfrage, die wir wieder bei Twitter gestellt haben. Wir fragen ja vor jedem Duell, was die ZuhörerInnen da draußen denken, welches Team hier als Sieger vom Platz gehen wird. Und ich glaube, so eindeutig war das Ergebnis bisher noch nie. Da haben wir 14,3% beim Achtungserfolg im Weckler und 85,7% glauben, dass Team Gender Chief ins Finale einziehen wird.
Das bisher einschlägigste Ergebnis sieht Team Gender Chief meilenweit also vorne. Und wie schätzen die Teams selbst ihre Chancen ein? Also Team Gender Chief, was sagt ihr zu 85,7%? Steht ihr jetzt unter Druck?
Ja, das Ergebnis scheint ja für uns zu sprechen, aber wir gehen das wie jedes andere Spiel an, haben uns im Trainingscamp optimal auf den Gegner vorbereitet und nehmen das mit einer gesunden Prise Selbstbewusstsein, aber auch Skeptizismus und sind da einfach, wir lassen uns von diesem Ergebnis nicht beeinflussen.
Tatsächlich stehe ich einfach immer eh so unter Druck bei Cinematic Smash, dass es auf diese Abstimmung auch nicht mehr ankommt.
Oh je, oh je. Wie ist es jetzt bei den anderen? Ihr seid ja nicht gerade in den guten Bereichen der Wettquoten. Macht euch das jetzt irgendwie fertig oder sagt ihr, pff, ist uns eh wurscht oder scheiß auf die Fans, wir gewinnen trotzdem?
Naja, wir als zwei alte weiße Männer können mit Twitter ja eh nicht so viel anfangen, von daher bin ich eher in dem Team. Aber naja, wir werden heute einfach den Beweis antreten, dass es nicht die größere Twitter-Armee braucht, sondern die besseren Argumente.
Aber was übrigens ebenfalls sehr spannend ist, wir hatten ja in dem ersten Viertelfinale, wo Team Gender Chief angetreten ist, schon eine gewisse Verbindung, denn Team Gender Chief war ja mit dem Team Tonleiter ins Glück auf einer freundschaftlichen Ebene verbündelt. Nun scheint sich die nächste Hürde in den Raum zu stellen, denn ich habe gehört, Jürgen und Christopher, seid ihr nicht Arbeitskollegen bei Podigy?
Ja, aber das hat mit Freundschaft ja gar nichts zu tun.
Genau, wir kennen uns nur auf einer rein professionellen Ebene.
Genau, das wäre meine nächste Frage. Wie ist euer Arbeitsklima? Wie gestaltet sich das im Alltag? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also Christopher hat mir neulich einen Kaffee gemacht. Dafür war ich ihm sehr dankbar.
Ja, und ich war neulich bei Jürgens Podcast zu Gast. Aber sonst sehen wir uns kaum. Wir sind auch selten im gleichen Büro.
Seid ihr hierarchisch auf derselben Ebene oder tritt jetzt hier Chef gegen Untergebenen an?
Ja, also schon, ich glaube, der Jürgen ist mehr Chef als ich, aber diagonal verschoben. Also er ist nicht mein Chef.
Das hast du jetzt sehr schön formuliert und ich glaube, das ist das erste Mal, dass mich öffentlich jemand als Chef bezeichnet.
Das, ich habe auch kurz überlegt, wo genau der Christopher bei dem Podcast zu Besuch war, ob mein Hirn jetzt schon komplett aus. Aber ich glaube, er war, wenn dann, in Schmerzenssache zu Besuch, oder?
Nee, der Podigy-Podcast in Jürgen mittlerweile auch.
Ah, Dominik, okay. Du bist nicht.
Deswegen rein professionell.
Ja, ja, du bist nicht auf dem Laufenden, Dominik, über meine Podcast-Projekte. Ich sehe schon, da müssen wir nochmal ran.
Tatsächlich, tatsächlich muss ich nämlich sagen, dass ich habe ja auf Twitter für Verwirrung gesorgt, weil ich selber mich geoutet habe als großer Becky-Fan und ihr einen triumphalen Sieg heute gönne.
Ja. Was war da los?
Das ist jetzt, also da hätte ich jetzt gedacht, dass das eher kommt, weil diese Podigy-Geschichte, das ist ja zweitrangig. Also das ist ja völlig uninteressant.
Hat kaum was mit Podcasts zu tun, Podigy.
Hat ja kaum was mit Podcasts
zu tun. Du, Dominik, da habe ich noch eine kleine Anschlussfrage. Ich habe ja bei Twitter gelesen, dass du eigentlich ein ziemlicher Becky-Fan bist und eigentlich sogar eher dafür bist, dass ihr verliert und Becky gewinnt. Ist das jetzt einfach nur ein taktisches Manöver, um dich so ein bisschen einzuschleimen, oder was hat das damit genau auf sich?
Also, wer mich genauer kennt, weiß, dass ich selten auch nur ein gutes Haar an Menschen lasse, aber Becky ist damals bei den kurzen A-Folgen, die wir machen, die so ein bisschen Wer bin ich sind, zu Gast gewesen und ich muss sagen, dass ich seitdem nie wieder zurückgeblickt habe und wirklich, das war der High Standard, an dem sich ab sofort alle anderen Gäste messen lassen müssen und bisher hat es noch keiner geschafft, dieses Niveau zu halten. Boah. Und ich muss wirklich sagen, das war was ganz Besonderes. Und wenn ich mir anschaue, der Jürgen oder die Becky, dann glaube ich ganz im Ernst, dass ich die Becky lieber im Finale sehen wollen würde.
Leute, ich fühle mich so sehr gebauchpinselt, ich glaube, es ist doch eine Strategie.
Das ist der Anti-Trash-Talk hier, der Anti-Trash-Talk. Ich sehe es schon.
Vor allen Dingen, also ich gebe offen zu, dass spätestens jetzt hoffe ich, dass der Christopher auch ein bisschen so sich denkt, Alter, was geht denn hier ab? Was machen wir hier, mein Mädel an?
Das ist ja so
genau, also ich werde jetzt ein bisschen Zwietracht sehen. Das ist ein bisschen wie bei Needful Things in einer kleinen Stadt hier mit Max von Sydow, der quasi jedem in der Stadt irgendwie so eine Kleinigkeit erfüllt. Und am Schluss kommt raus, dass der Teufel ist, der einfach alles nur zur Scheiße treiben will.
Mhm. Das bist du.
Vielleicht bin ich auch einfach total nett und ein großer Fan von der Becky, wer weiß.
Das ist ja eigentlich ganz spannend. Ne? Also dann haben wir einmal auf der Ebene Christopher und Jürgen eine sehr kollegiale Beziehung zueinander mit einer leicht diagonalen Hierarchie. Und auf der Ebene von Dominik und Becky, ja, das ist ein großes Rätsel, was das ist, aber wir sind sehr gespannt.
Interessante Dynamiken auf jeden Fall und mal sehen, wie sich das in den Diskussionsformen niederschlägt, ob wir in den B-Noten irgendwas davon mitbekommen werden. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall mal ein bisschen ein anderes Klima als vorher. Das ist auf jeden Fall klar.
Genau. Apropos vorher, da würde mich noch mal interessieren, habt ihr euch das erste Halbfinale angehört? Es werden ja im Finale Chamäleon warten und in dem Kampf um Platz 3, in dem, wie ich es gerne nenne, Bronzeballett, warten ja die Brainflix. Habt ihr es angehört? Wie seht ihr die weiteren Duelle, die noch auf euch zukommen werden?
Ja, also natürlich angehört, ist ja selbstverständlich. Also egal, auf wen wir treffen werden in der Zukunft, es wird ein heißer Kampf werden.
Also ich für meinen Teil interessiere mich nicht so für Filme und höre deswegen auch keine Filmpodcasts.
Wer übrigens auch da draußen nicht gerne Filmpodcasts hört, weil er mit Filmen nicht so viel zu tun hat, für den oder die erkläre ich gerne nochmal die Regeln. Denn wir werden gleich drei verschiedene Filmfragen den beiden Teams stellen, die jedes Team mit ihrer vorbereiteten Antwort diskutieren muss. Dabei geht es nicht darum, wer irgendwie den besser gescorten Film hat oder die schönere Filmmusik. Es geht einzig darum, wie gut die Argumente auf unsere Fragestellungen passen, wie gut diskutiert wird. Es wird dabei in drei verschiedenen Modi diskutiert. Wir fangen an mit einer Frage, in der es darum geht, was ist das Beste hier von davon? Das Ganze nennt sich Nerd is a Word. In der zweiten Runde wird es dann darum gehen, dass wir eine Entweder-Oder-Frage stellen, bei der die Antworten zugeteilt werden. Das heißt, das Team, das in der ersten Runde verloren hat, darf sich eine Antwort aussuchen. Das andere Team muss diskutieren, was in ihren Schoß fällt. Hier muss also eventuell auch etwas verteilt werden, wohinter man gar nicht steht. Und in der dritten Runde wird es dann kreativ. Im Pitchfest geht es nämlich darum, eigene Filme ja zu gestalten, zu verbessern, auszuarbeiten und uns zu präsentieren. Und danach geht es dann noch weiter in die Blitzfragerunden. Das Ganze ist nochmal 20 Mal wilder, ich sag's euch. Das erkläre ich dann nachher. Darüber hinaus haben wir Zeitlimits. Nach jeder Frage hat jedes Team eine einminütige Pitchzeit für ihre Antwort. Danach wird 10 Minuten diskutiert, außer bei der Kreativfrage. Dort gibt es 2 Minuten. Wie gesagt, die Blitzfragen sind nochmal wilder. Und wer sich da draußen fragt, wer entscheidet denn eigentlich am Ende? Ihr habt ja 2 ModeratorInnen. Wer entscheidet denn da eigentlich, wer jetzt gewonnen hat? Und das ist ganz einfach. Es ist immer so, dass der oder die Moderatorin, der oder die die Anfangsfrage gestellt hat, am Ende auch das letzte Wort hat, also das Urteil spricht. Und daran wird auch nicht gerüttelt. Und ich glaube, damit war es das soweit vom Ablauf. Lara, hast du noch was?
Ja, ich möchte natürlich von beiden Teams einen klaren, fairen Fight sehen. Keine Argumente unter der Gürtellinie. Hier wird nicht als gegen die Person gewettert. Hier wird bitte auf Filmniveau gesprochen und diskutiert. Wir wollen keine schiefen Töne, keine Missing Number Cheats und immer schön nah an der Frage bleiben. Und vor allem, ganz wichtig, natürlich auch immer schön die anderen Personen aussprechen lassen. Denn wer das wiederholt, nicht macht oder zwischenfunkt, der wird mit einer Mute-Zeit, einer Auszeit bestraft von rund 30 Sekunden. Wir werden natürlich erstmal das ein- oder zweimal verwarnen, bevor wir das aussprechen. So hart sind wir nicht. Aber wenn es dann soweit ist, dann gibt es ein Geräusch und das wird dann darauf abzielen, euch zu zeigen, dass jetzt gemutet wird. Möchtest du das Geräusch einmal bitte abfahren?
Ja, Moment. Ich glaube, hier.
Das ist das Strafzeit-Auszeit-Mute-Zeit-Geräusch. Wenn ihr das hört, dann ist Schluss für 30 Sekunden. Das heißt, das andere Team kann frei diskutieren. So ein bisschen wie beim Eishockey, ne? Kennt ihr ja. Und bevor wir uns aber jetzt natürlich in das Ganze hineinstürzen, müssen wir natürlich entscheiden, wer darf denn jetzt anfangen? Und dazu gibt es die Münzwurffrage. Henning, hast du noch was, möchtest du noch was loswerden? Brennt dir noch was auf den Fußnägeln oder im Anus, was du noch fragen willst?
Erstmal vielen lieben Dank für die schöne Frage. Jetzt, wo du mich so drauf hinweist, ich weiß ja noch, in den letzten Folgen, wo das Team Achtungserfolg im Werkler hier angetreten ist, da konnten sie nicht nur mit ihren Argumenten hier glänzen, sondern vor allem mit ihrer wunderschönen Hymne. Also die haben ja eine Teamhymne, da kriege ich ja Gänsehaut. Und ich würde das Team Achtungserfolg im Werkler, bitte, könnt ihr die noch mal einmal anstimmen? Einfach für alle HörerInnen da draußen, für uns hier, bitteschön.
Aber nur, wenn du einzählst.
1, 2, 3.
Wunderschön. Ganz großes Audio-Kino für die Gehörgänge.
Ja, wir haben uns an der Textversion der spanischen Hymne orientiert.
Es ist für mich, es ist eins der Highlights dieses Podcasts.
Und ich finde es auch krass, wie gut ihr das macht, weil ich glaube, ihr sprecht ja beide kein Spanisch eigentlich, oder?
Also, ich höre da keinen Akzent, gar nichts. Perfekt.
Ja. Wie als wärt ihr dort aus dem Leib geschlüpft und hättet von sofort an nur noch diese Hymne vorgesungen. Aber nun genug der Jux und Dollerei. Schreiten wir zur Tat. Es geht in die Münzwurffrage, die ja entscheidet, welches Team am Anfang entscheiden darf. Wer fängt an? So, ihr wisst ja, wie beim Fußball oder Basketball oder was auch immer, irgendwas mit Spielfeldern. Und die Münzfrage war eigentlich eine andere, aber es gab Verwirrungen und Irrungen auf der organisatorischen Seite. Und deswegen haben wir eine neue Münzfrage uns überlegt. Und die ist super easy. Die kriegt ihr total genailed. Da bin ich mir sicher, dass ihr genau auf die Antwort kommt. Es ist zwar eine Schätzfrage, aber ich bin mir sicher, ihr wisst es. Ich will eigentlich nur eins wissen von euch. Wie viele Sitzplätze hat das größte Kino der Welt?
Ich sag 5.000.
Mhm. Dann sagen wir 5.001.
Ach, Leute, ihr immer mit euren 5.000 und 5.001. Naja, okay. Damit ist Team Gender Chief näher dran, denn das Kinepolis in Madrid, das am 17. September 1998 geöffnet hat, ist das größte Kino der Welt mit 25, Leinwänden. Auch ganz schön gut bestückt und dann hat es 9.200 Sitzplätze.
Das enttäuscht mich jetzt, dass ihr Spanischkenner das nicht wusstet.
So, aber jetzt geht's ja erst einmal darum, bevor wir das tiefer besprechen, Team Gender Chief, ihr habt also die Münzwurffrage für euch behauptet, möchtet ihr in Runde 1 und 3 als erstes plädoyieren oder in Runde 2?
Wir fangen an jetzt.
Ihr fangt also
bei Runde 1.
In Runde 1 und 3 an. Das bedeutet automatisch, dass der Achtungserfolg im Wegler in der zweiten Runde anfangen wird. Und Lara, wenn du dem nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, wir gehen doch direkt in Medias Res mit Runde 1. Nerd is the word. Wer sich noch an die erste Folge dieses Turniers erinnern kann, weiß ja, dass Lara und ich hier einen Eid abgelegt haben. Und in diesem Eid integriert war ein Teil, der besagt, natürlich wissen wir alle, dass Filmkritik nicht objektiv sein kann. Und natürlich wissen wir auch, dass dennoch Laras und meine Urteile dennoch sehr nah dran sind. Jetzt geht es ein bisschen darum, wenn man sich um so etwas wie eine objektive, irgendwie messbare Filmkritik, wenn man sich dafür interessiert, dann kommt man natürlich nicht an den Rotten Tomatoes vorbei, einer Internetseite, die versucht, so ziemlich alle Filmkritiken zu einem Mittelwert zusammenzusammeln. Und das geht natürlich von 0% bis 100%. Und deshalb lautet unsere Frage, um zu testen, ob dieser Rotten Tomato Score oder das Tomatometer, wie es auch heißt, überhaupt sowas wie aussagekräftig oder objektiv sein kann, lautet unsere Frage, welcher ist der beste Film mit einem maximalen Rotten Tomato Score von 10%? Und das Team Gender Chief fängt an mit ihrem einminütigen Eröffnungsplädoyer.
Wir haben uns den Film Orca rausgesucht, der mal als tatsächlicher Abklatsch von dem Weißen Hai geplant war, also reitete auf der Welle des Films. Und obwohl es ein Abklatsch war, ist hier der namensgebende Säugefisch ein viel besserer Handlungsantagonist. Er hat eine komplexe Motivation. Und ja, es war als Jaws-Abklatsch geplant, aber durch die Arbeit der Autoren, die sich da mehr Mühe gemacht haben, als sie eigentlich sollten, wurde es dann noch ein Film, der sehr viel Herz beweist.
Genau, der nimmt nämlich seine ProtagonistInnen alle ernst, sowohl den Fisch als auch die Menschen, die Wissenschaftlerin, den Kapitän. Jeder hat eine spannende Hintergrundgeschichte. Das Ganze wird untermalt mit einem fantastischen Soundtrack von Ennio Morricone. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, in der sich aus dem Sound des Wals der Score entwickelt. Das klingt fantastisch, es sieht auch fantastisch aus. Es gibt tolle Unterwasseraufnahmen und Spezialeffekte beim nicht so hohen Budget. Ich würde sagen, was für ein Film.
Und damit hat der Achtungserfolg im Weckler eine Minute Zeit, ihren Film zu präsentieren.
Ja, wir haben uns für Postal entschieden, ein Tomatometer von 9%. Postal von unserem fantastischen Uwe Boll, dem deutschesten Regisseur aller Zeiten. Und du verpflichtest keinen Uwe Boll, wenn du keinen Oscar gewinnen willst. Du verpflichtest ihn, wenn du um jeden Preis Presse bekommen willst. Das ist schon in den ersten 3 Minuten Mörder-Gags, 99 Frauen, Jungfrauen zur Verfügung für moralisch fragwürdige Dinge. Du musst es aber immer im Kontext sehen, wie Fortsetzungen allgemein halt auch. Ist eine Spieleverfilmung, aber echt gelungen. Da gibt es deutlich Schlimmeres, wie zum Beispiel auch von Uwe Boll, Far Cry.
Ja, Uwe Boll ist sonst eigentlich eher echt für schäbigen ja, Verfilmungen bekannt, aber mit Postal hat er wirklich einen, keinen richtig guten, aber einen soliden Film mit einer doch funktionierenden Handlung hingelegt. Und das ist es, was es ganz klar von Orca unterscheidet, denn da habe ich das mit der Handlung nicht so ganz verstanden.
Ich hole mir kurz die Stoppuhr und wenn ich sage, ihr dürft loslegen, habt ihr 10 Minuten Diskussionszeit und ihr dürft loslegen.
Was ist denn das eigentlich für ein Argument? Also der Film ist gut, weil er vom deutschesten Regisseur aller Zeiten gemacht wird. Also erstmal, was soll das bedeuten, deutschester Regisseur aller Zeiten? Und inwiefern macht das den Film jetzt gut?
Du hast vollkommen recht, der deutscheste Regisseur aller Zeiten bedeutet Trash vor allem Dingen. Und das ist halt tatsächlich das Hauptargument. Euer Orca-Film ist halt maßlos beliebig. Das ist etwas, was man über Postal nicht sagen kann. Der hat eine Message, die Message ist sozialkritisch, die ist aber auch total hirnrissig und schwachsinnig. Du hast im besten Falle einfach einen Film, der heraussticht, was man über Orca nicht sagen kann.
Also er besticht dadurch, dass er trashig ist, weil deutschester Regisseur aller Zeiten setzt du ja gleich mit trashigster Regisseur aller Zeiten. Das zeigt aber nur, dass der Film trashig ist und warum er jetzt gut ist, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Im Gegensatz dazu hat Orca sehr tief angefangen. Er war wirklich als dieser Abklatsch von Jaws geplant und dann haben sich die Autoren des Films irgendwie aus Versehen zu viel Mühe gegeben und es kam ein Film heraus, wo der zwar nicht so sehr an der Natur dran ist, aber dann doch versucht, dem Orca eine Agency zu geben und ihn als poetisches Tier im Kampf gegen den Menschen darzustellen.
Also das ist nicht nah an der Natur dran, das hast du jetzt sehr schön gesagt und das ist eine schöne Umschreibung für völlig hanebüchene Mumpitz, denn es handelt sich um einen männlichen Wal, der da einen Racheakt inszeniert und den ganzen Film über durchzieht und da brauche ich gar nicht weiter darauf eingehen, dass eigentlich männliche Wale sowieso nach der Paarung sich überhaupt nicht mehr um die Frau kümmern und um das Kind und das ja eigentlich seine Motivation sein soll, sondern auch das, was die Wissenschaftlerin in dem Film erzählt, ist völliger Schmarrn. Also da sind so Klassiker drin wie in einem Wahllaut sind 50 Millionen Zeilen an Informationen und lauter so hanebüchener Mumpitz. So, und das ist einfach was, über das kann man nicht einfach so hinwegsehen.
Ja, würde ich halt schon sagen, weil erstens, also zur Wissenschaftlerin, die entwickelt sich ja im Laufe des Films. Die sieht im Laufe des Films, dass ihre Erkenntnisse nicht unbedingt so, ich sag mal, das Wahre sind. Und zweitens würde ich halt so ein bisschen in Frage stellen, dass es für diesen Film wichtig ist, dass er biologisch korrekt ist. Denn wir haben hier einen, ja, Horror-slash-Monster-Film und also soweit ich mich mit diesem Genre auskenne, geht es da jetzt nicht unbedingt darum, dass alles vollkommen biologisch korrekt abläuft, sondern dass wir eine gute Inszenierung von Bedrohung, von Grusel, von Spannung haben, die auf den Zuschauenden wirkt. Und das funktioniert in dem Film super, mit verschiedensten Mitteln. Ja, ich habe schon vorhin die Musik und die tollen Aufnahmen erwähnt, die ganz toll zusammenspielen und den Wal wirklich zu einem Antagonisten machen, vor dem man Angst hat. Und wir behaupten jetzt hier nicht, dass es der bessere Jaws ist, ja, auf keinen Fall. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der sehr viel mehr wert ist als 10% Tomatometer. Wohingegen bei euch, du sagst jetzt, der Film hat eine sozialkritische Botschaft. Darf ich kurz ausreden? Ja. Der Film hat eine sozialkritische Botschaft. Wenn die sozialkritische Botschaft darin ist, ja, wir können total politisch unkorrekt sein, hihihi, guck mal, wie lustig, dann finde ich das moralisch doch ein bisschen fragwürdig.
Nee, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber auf diesen Grusel möchte ich ganz gerne nochmal zu sprechen kommen, denn das funktioniert eben gerade nicht. Also wenn das denn funktionieren würde, dann würde ich sagen, okay, guter Film, kann ich mir anschauen. Aber der Regisseur hat zum Beispiel kurz vorher King Kong gemacht. Und da funktioniert es mit dem Grusel wunderbar, weil der Affe Menschlichkeit zeigt, weil der Affe, der dem Menschen verwandt ist und man könnte sich irgendwie erklären, dass so ein Affe ein Herz hat und dass der irgendwie sich über den Film entwickelt. Und das funktioniert bei einem Orca aber einfach nicht. Ein Orca ist für mich nicht nachvollziehbar. Und wenn ich auf dem Orca sowas projiziere, wie sowas Menschliches, ja, dass er menschliche Gefühle hat und seine Partnerin und sein noch nicht geborenes Kind verliert, das funktioniert bei einem Orca eben nicht. Ja, und vor allem, wenn dann die zwischendrin auch noch mit Stockbildern aufgefüllten Unterwasseraufnahmen, die du gerade so gelobt hast, dazu kommen, wo völlig andere Fische zu sehen sind, dann, sorry, da bin ich einfach raus.
Ja, ist also schade, dass du da raus bist. Ich würde das irgendwie anders sehen, weil, also ich meine, es ist schon ein Fakt, dass Orca ist ein Tier, das hat keine natürlichen Fressfeinde. Das ist ein extrem bedrohliches Tier auch für Menschen. Und das ist mindestens seit Moby Dick auch als Trope bekannt. Und mit dieser Trope, mit der Moby Dick-Trope zu spielen, das macht der Film zum Beispiel auch ganz fantastisch, indem er in diesem Fall den Racheplot dem Wal gibt gegenüber dem Kapitän, wo es bei Moby Dick noch der Kapitän war, der den Racheplot gegenüber dem Wal hat. Also der Film ist auch noch deshalb so gut, weil er ein bekanntes Motiv aufgreift und neu ausfüllt.
Und dann muss man hier nochmal hervorheben, ich glaube, das wurde bisher noch nicht genug gewürdigt, dass die Filmmusik einfach von Ennio Morricone ist, wo wir uns wahrscheinlich, ich kann das ja nicht bei euch wissen, aber einig sind, dass das einer der besten Musikkomponisten für Filme aller Zeiten ist. Und da würde ich sogar sehen, dass hier die Wahl ganz bewusst auf Ennio Morricone fiel, dass er nämlich quasi einen Western, quasi aus Der Weiße Hai einen Westernfilm gemacht hat, wo wir hier quasi ein Standoff zwischen zwei metaphorischen Gunslingers haben, die hier sich im Western des Polarmeeres gegenüberstehen und am Schluss muss halt der eine Held sterben und der andere überlebt. Und ich finde diese Gleichwertigkeit zwischen den beiden Figuren, dass sie auch eine gleiche Schicksal erfahren haben, das hebt diesen metaphorischen Charakter noch viel hervor und dann kann man auch diesen, wie du gesagt hast, Mumpitz so ein bisschen als Poesie der Handlung verstehen. Wohingegen, wenn du schon von Mumpitz redest, dann müssen wir uns mal Postel genauer anschauen, weil was dort gemacht wird, wie das am Schluss dann Osama Bin Laden und George Bush miteinander telefonieren und handhaltend in den Weltuntergang spazieren, das mag so auf den ersten, so der erste Gedanke ganz lustig sein, aber es wirkt auch so ein bisschen sehr abgeschmackt. Und wenn man sich andere politischen Satire oder wenn man sich andere absurde Satiren wie zum Beispiel Airplane oder Nackte Kanone anschaut, da ist dieser Film weder Fisch noch Fleisch, sondern ist weder schlau genug, um eine politische Botschaft gut zu vermitteln, noch absurd genug, dass man hier aus der Absurdität eine gute Unterhaltung ziehen könnte.
Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass ich ein bisschen mehr noch vom Achtungserfolg im Weckler hören muss, weil Team Gender Chief bis jetzt recht stark dominiert.
Ja, also man kann es ja stark dominieren. Man kann sagen, dass wir schlichtweg nicht zu Wort kommen dürfen.
Das gebe ich euch jetzt hier mit, das Recht,
ein,
ja.
Ein tatsächliches Problem, weil wir gar nicht mehr auf sämtliche Argumente eingehen können, weil einfach so ein Schwall jetzt auf uns herabgeschwappt ist. Ich umfasse einfach kurz mit dem Wort Enttäuschung, weil völlig zu Recht kommt der jüngst verstorbene Ennio Morricone und sein Soundtrack zu Gespräch. Wenn du allerdings ein wenig gelesen hast, ist der Soundtrack zu diesem Film eine der großen Enttäuschungen im Gesamtwerk von Ennio Morricone, und er hat selbiges sogar zugegeben, dass das eine große, also nicht sein bestes Werk ist. Wenn ich sage Enttäuschung, ist es auch so, dass dieser Film zu großen Teilen auf der Popularität von Bo Derek fußte zur damaligen Zeit, und die selber lässt sich zitieren, dass sie seit jüngster Kindheit als kleines Kind ein großer Fan von Jacques Cousteau, dem großen Unterwasserfilmer, war, dass sie Killer Whales geliebt hat, aber dass dieser Film, und ich zitiere wörtlich, quite a disappointment war. Und wenn selbst Bo Derek und Ennio Morricone sagen, dass die Dinge, die du genannt hast, eine Enttäuschung in der Realität waren, dann weiß ich nicht, ob wie viele Argumente wirklich da auf fruchtbaren Boden aufgebaut sind. Außerdem muss ich entschieden dagegen argumentieren, dass Killerwale für Menschen eine Gefahr sind. Das ist nämlich etwas, als jemand, der schon ein, zweimal welche gesehen hat, auch in freier Natur, was eine absolute bösartige Unterstellung ist und was einfach nur aus der Popkultur entstanden ist und schlichtweg falsch.
Okay, Jürgen will nicht, dann
mach
ich weiter.
Ach so, ich wollte jetzt nur nicht auch so einen Schwall über euch auskippen. Wenn ihr uns dann wieder zu Wort kommen lasst, dann lasse ich dir gerne den Vortritt.
Okay, ich wollte nur sagen, ich finde es ein bisschen bezeichnend, dass ihr nur gegen Orca redet und euch keine weiteren positiven Argumente zu Postal einfallen. Der nämlich, also das haben wir, glaube ich, noch nicht eindeutig genug gesagt, ja. Das ist ein Film, der ist sexistisch, rassistisch, betreibt Fettshaming, betreibt Slutshaming, tarnt das Ganze als Satire, und Menschen schreiben dann so Reviews darüber wie herrlich politisch unkorrekt oder schön, dass man sowas noch sagen kann. Also da merkt man schon, dass das, selbst wenn es als Satire jemals geplant war, einfach nicht funktioniert, weil Satire immer nach oben tritt und nicht nach unten, wie dieser Film es tut. Und deshalb ist er einfach wirklich der Schlechtere von unseren beiden.
Also ich würde sagen, er tritt in alle Richtungen und ist relativ gleichmäßig, und das macht es zumindest relativ fair. Ich meine, Sexismus brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Bo Derek haben wir gerade schon mal als Argument, die ist nicht ohne Grund in diesem Orca-Film, und sie ist schließlich auch das Zugpferd bei dem Ganzen. Bei Postal ist es so, es ist...
Das habe ich nicht verstanden.
Dass die Leute sind wegen Bo Derek ins Kino gegangen. Also das kann man, glaube ich, relativ klar so aus vielen Rezensionen rauslesen. Und wenn ohne.
Weil sie so eine gute Schauspielerin ist?
Weil sie hübsch anzusehen ist. Und wenn das nicht ein Film, der das bewusst einsetzt, zu einem sexistischen Film macht, dann weiß ich auch nicht. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf Postal. Es wurde mir jetzt vorgeworfen, dass wir Postal nicht verteidigen. Postal ist eine Videospielverfilmung. Also es nimmt eine Story her, die es schon gibt. Und ich meine, jetzt kann man natürlich darüber argumentieren, dass das einfallslos ist. Ich würde aber sagen, es ist eine sehr, sehr schön umgesetzte. Denn ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Aber in dem Spiel geht es darum, dass der Spieler so lange gelangweilt wird, bis er wirklich anfängt durchzudrehen. Also das ist dieses Falling-Down-Konzept, wo das ja auch im Kino schon ganz gut funktioniert hat. Und es ist tatsächlich, es wird spürbar. So, also Postal ist nicht ohne Grund in manchen Ländern auch verboten. Es ist ein wirklich, es spielt mit der Psyche, ja, und tritt dann eben, also es spielt damit, dass du überschnappst und in alle Richtungen austrittst.
Ich habe euch eine halbe Minute mehr gegeben, weil ich ja vorhin reingesprochen habe.
Ich habe mein Argument trotzdem nicht zu Ende gebracht.
Genau, denn 10 Minuten sind zu Ende, beziehungsweise 10,5. Und wir fangen an mit der B-Note. Lara, du darfst anfangen.
Ja, also eigentlich wollte ich sagen, dass es ziemlich sauer gelaufen ist, aber es ist natürlich schon wahr, dass Team Gender Chief die Mikrofonsprechzeit sehr an sich gerissen hat. Aber es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass der Achtungserfolg nicht vehement genug sich das eingefordert hat vorher. Also natürlich ist es schön, dass ihr euch gegenseitig aussprechen lasst, aber ihr dürft natürlich schon auch ein bisschen schneller reagieren, damit die anderen auch merken, ihr wollt was sagen, weil wir sehen uns ja alle jetzt nicht, ne? Das ist ja alles getrennt lokal, so dass wir uns nicht sehen. Das heißt, ihr müsst dann irgendwie auch eingrätschen, so dass ihr was dazu sagt, zumindest irgendwie mal laut geben, weil sonst kommt natürlich dann auch so ein Redeschwall zustande. Also da hoffe ich, dass in den nächsten Folgen das Ganze noch ein bisschen ausgeglichener wird, damit es auch nicht sich so einseitig anfühlt.
Ja, genau. Also das war der Grund, warum ich kurz da reingegangen bin und dachte, ich verschaffe zumindest dem Achtungserfolg ein bisschen mehr Redezeit, damit das einfach von unserer Seite aus ein bisschen fairer wirkt. Denn Team Gender Chief, die sich weiß, die sitzen auf heißen Kohlen und die sind sehr schnell daran, schnell anzuschließen. Genau, ansonsten muss ich sagen, ja, es wurde sich ansonsten gut ausreden lassen. Ich fand die Redeanteile auch eigentlich ganz ausgeglichen. Und das war's von meiner Seite. Ich würde sagen, wir gehen in die A-Note, Lara.
Ja, da muss ich natürlich sagen, die Zeit wurde vom Team Gender Chief optimal genutzt. Die haben sowohl ihren eigenen Film sehr gut unterstrichen mit ganz vielen, so im Eröffnungsplädoyer sehr vielfältig. Sie haben sind inhaltlich gut darauf eingegangen mit Handlungsmotivationen. Sie haben visuelle Sachen und aber auch den Soundtrack erwähnt und das Ganze dann in der Diskussion nochmal aufgebaut, konnten den Postal-Film auch wirklich in vielen Punkten angreifen, während das Achtungserfolg im Weckler-Team da irgendwie so als wirkte, als würden sie ihre Schläge zurückziehen und gar nicht voll durchhauen, sondern immer nur so ganz vorsichtig, sanft irgendwo anklopfen. Und deswegen haben für mich Team Gender Chief diese Runde für sich entschieden.
Es geht mir ähnlich. Was bei Postal ja relativ am Anfang sehr stark rausgestellt wurde, war ja dieser Trash-Faktor. Ne? Wir haben Uwe Boll, der ist dafür bekannt, dass er Videospiele verfilmt und dass es sehr trashig ist und dass es sehr edgy ist. Am Ende tatsächlich wurde es eigentlich am interessantesten, aber da war die Zeit dann langsam leider um, wie sehr diese Psychothriller dieses Videospiels, wie sehr das in diese Edginess von Uwe Boll passt. Das konnte nur ganz kurz angerissen werden. Das war wurde es eigentlich langsam richtig interessant, warum das Ganze so gut zusammenpasst. Da hätte ich gerne mehr gehört. Und dagegen konnten Team Gender Chief ihren Film insgesamt relativ rund verkaufen. Wobei man natürlich schon sagen muss, wir sind ja hier wirklich in den unteren 10%. Deshalb gibt es natürlich einen Haufen Kritik, die man ranziehen kann. Ich muss auch sagen, das haben Achtungserfolg Weckler auch sehr schön gemacht, dass sie Zitate gebracht haben, dass sie zum Beispiel Ennio Morricone als sehr starkes Argument natürlich von Team Gender Chief, dass man bringen muss, wenn man den im Soundtrack hat, muss man den rausstellen und der konnte den genauso stark auch wieder weggenommen werden vom Achtungserfolg Weckler, dass der selber sagt, das ist einer meiner schlechtesten Filme, die ich je gemacht habe. Das ganze Argument, wie sehr jetzt der Orca natürlich außerhalb seines eigentlichen Wesens in der Natur handelt, fand ich, konnte mit diesem Horror-Monster-Film-Argument, finde ich, relativ gut ausgeglichen werden. Die Kritik hingegen an Postal, dass die Satire selbst nicht so ganz gut funktioniert, fand ich, blieb aber noch größtenteils stehen. Ich bin, um es kurz zu machen, auch bei Team Gender Chief.
Ja, damit steht es 1-0 für das Team Gender Chief. Herzlichen Glückwunsch zu diesem ersten Punkt. Und wir machen wahrscheinlich einfach direkt weiter, würde ich sagen. Oder Henning, wir machen da jetzt nicht, reden jetzt nicht um den heißen Brei rum. Oder möchtest du, ist da noch irgendwas wichtig für dich?
Ich würde sagen, wir gehen direkt in Runde 2.
Debate Battle. Genau, und in der zweiten Runde im Debate Battle geht es darum, eine Art Entweder-Oder-Position zu beziehen, die wir indirekt vorgeben in der Frage und man muss dann diese Position verteidigen, beziehungsweise auf der anderen Seite wieder natürlich runter machen. Und wir machen das ja immer so, dass die Verliererleute aus der ersten Runde dürfen sich ja dann die Antwort aussuchen und das GewinnerInnen-Team aus der ersten Runde muss dann mit der anderen Antwort leben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass jetzt auch das Achtungserfolg im Weckler-Team auch noch anfangen darf. So. Und ich stelle mal die Frage und dann könnt ihr ja sagen, für wen ihr seid. Welche männliche Filmfigur ist toxischer? Tyler Durden aus Fight Club oder Anakin Skywalker aus Star Wars?
Wir sagen, Tyler Durden ist die toxischere Figur.
Und ihr fangt dann auch direkt an?
Also man muss sich natürlich erstmal überlegen, was bedeutet toxisch überhaupt. Wir haben uns online so ein paar Definitionen durchgeguckt und sind eigentlich auf so ein paar Eigenschaften gekommen, die wir als toxisch empfinden. Und da gehört zum Beispiel Unehrlichkeit mit rein, da gehört das Überschreiten von Grenzen herein, da gehört eine gesunde Portion Egoismus mit rein, das Vergiften des Umfelds gehört mit rein und andere unter Druck setzen. Und nach dieser Definition ist Tyler Durden einfach wahnsinnig toxisch. Ja? Auch wenn man jetzt natürlich argumentieren könnte, den gibt's ja gar nicht, den bildet sich Edward Norton nur ein. Aber ich sage, Edward Norton ist Tyler Durden. Es gibt die andere Figur existiert gar nicht. Es war die ganze Zeit Tyler Durden. Und dementsprechend ist er auch die toxische Figur, die in seinem Umfeld Chaos stiftet, die einen irrwitzigen Plan verfolgt, die einfach ein Terrorist ist. Dominik, möchtest du noch etwas hinzufügen?
Ich würde sagen, Anakin Skywalker ist zum Beispiel definitiv gar nicht toxisch, weil in dem Moment, wo er toxisch wird, ist er nämlich Darth Vader. Das ist ziemlich klar, wenn du die Prequels anschaust, dass er das nappt.
Das war jetzt eine Minute.
Und Team Gender Chief, wenn ihr bereit seid, dann fangt einfach an.
Anakin ist extrem toxisch männlich. Vor allem zeigt sich das in seinem Kontakt mit Frauen. Er definiert sich sehr stark über seine Wirkung auf Padme, führt gleichzeitig eine extrem ungesunde Beziehung mit ihr, die sehr stark auch daher kommt, dass er immer glaubt, was ausgleichen zu müssen. Dass sie mächtiger ist, dass er jünger ist als sie. Und im Prinzip ist er so eine Art Insel. Also jemand, der große Aspekt seiner Toxizität ist die Ansicht, dass die Welt ungerecht zu ihm ist und ihm etwas schulden würde.
Im Gegensatz dazu müssen wir uns hier die Frage stellen, wer Tyler Durden eigentlich ist, weil Tyler Durden ist ja nur ein Produkt der Fantasie des Erzählers und hier ganz explizit eine abgespaltene Persona und nicht gleichbedeutend mit dem Erzähler. Das macht der Film überdeutlich und deswegen müssen wir uns fragen, ist Tyler Durden überhaupt toxisch männlich oder ist er nicht nur ein Produkt der toxischen Männlichkeit des Erzählers? Und ich vertrete die These, dass Tyler Durden nur das Objekt der toxischen Männlichkeit sein kann, aber nie das Subjekt.
Okay, so, da wir jetzt bei der Eröffnungsplädoyers gehört haben, dann könnt ihr jetzt in die Diskussion starten und ich glaube, das Achtungserfolg im Weckler-Team möchte direkt was loswerden.
Ja, also zum einen haben wir die Frage anders verstanden als ihr, denn die Frage lautet, welche männliche Figur ist toxischer? Und das mit der toxischen Männlichkeit habt ihr da jetzt reininterpretiert, das war aber gar nicht die Frage. Es geht insgesamt um eine Toxizität gegenüber der Gesellschaft, gegenüber dem Umfeld und gar nicht explizit auf ein bestimmtes Geschlecht bezogen. Und von daher ist eigentlich der Fall relativ klar. Wir haben die richtige Antwort und ihr leider nicht.
Ja, da habt ihr euch jetzt irgendwie dann aber auch selber ein Bein gestellt, weil Anakin ist einfach in allem toxisch und vielleicht noch viel mehr anders toxisch als nur toxisch männlich. Also Anakin ist ja die ganze Zeit so ein, also er hat ja immer dieses Gefühl, alle schulden mir was, ich war Sklave und die Welt muss mir was zurückgeben und wie er das rüberbringt in seiner gesamten Kommunikation mit Menschen, der ist nicht ehrlich, der hat die ganze Zeit so eine innere Wut, die er mit sich rumträgt und die sich in sein Verhalten niederschlägt, so weit, dass er zu Darth Vader wird, der natürlich immer noch Anakin ist, das wissen wir mindestens, weil am Ende von Episode 6 Anakin wieder am Lagerfeuer steht, also Anakin ist Darth Vader und dementsprechend ist eigentlich sein ganzes Leben durchzogen von Toxizität ab dem Moment, wo er, keine Ahnung, als Kind irgendwelche Dinge baut, weil er seine Mutter da beschützen will und ja, also
seine Mutter zu beschützen.
Auf jeden Fall, Anakin ist schon immer toxisch. Naja, das
finde ich jetzt nicht, das finde ich jetzt so gar nicht toxisch und auch das mit am Ende steht am Lagerfeuer ist jetzt auch nicht so das Argument. Also wie gesagt, Darth Vader ist toxisch und wir sehen ja die Transformation, wie er am Ende wieder zurück sich entwickelt zu Anakin, als er dann am Ende den Imperator runterwirft und dann sinnbildlich, damit es auch jeder kapiert, dass es jetzt nicht mehr Darth Vader ist, die Maske abnimmt. Aber Dominik wollte, glaube ich, noch was sagen.
Ja, also letztendlich finde ich es auch schade, weil zu behaupten, dass Darth Vader wirklich Anakin Skywalker ist, ist wirklich so weit weg von dem, was ich glaube. Weil für mich die Prequels eine ganz klare Liebesgeschichte sind. Das sind zwei Liebesstories und die werden beide bitterlich enttäuscht. Einmal seine Mutter, die er verliert in frühen Jahren, aber einmal auch halt einfach seine große Liebe, gespielt von Natalie Portman. Und ab da bricht er ja eigentlich erst, wo er die verloren hat. Und das zu sagen, dass die wirklich die gleiche Person sind, das ist leider gar nicht das, was ich glaube und wo halt einfach diese Menschlichkeit ganz ganz sicher wieder in Form der Liebe zu seinen Kindern dann zurückkommt. In Rückkehr der Jedi-Ritter, was Jürgen schon geschildert hat, als er die Maske abnimmt und dann tatsächlich wieder Anakin wird und dann auch in Frieden sterben kann.
Aber ich finde, genau die Beziehung zu Padme ist von dieser Toxizität geprägt, weil Padme ist, und das wissen wir mittlerweile, auch eine unheimlich starke, intelligente und selbstbewusste Frau. Und Anakin, obwohl er sie liebt, kann das nicht erkennen, weil er so verblendet ist von seiner Toxizität. Er denkt, er muss sie erretten, obwohl Padme wahrscheinlich, wenn er nur mit ihr zusammengearbeitet hätte, auch in der Lage wäre, sich selbst zu retten und ihn noch mit. Und genau in dieser Beziehung zeichnet sich diese Toxizität an, und er schafft es auch nicht selber daraus. Er muss sozusagen vom Imperator aus seiner toxischen Falle errettet werden. Und man könnte überlegen, wie toxisch jetzt noch Darth Vader ist, aber das ist ein anderes Thema. Es zeichnet sich auch schon ganz klar die Toxizität in den Prequels an, bevor er zu Darth Vader wird. Und im Gegensatz dazu finde ich Tyler Durden, also einerseits, na klar, er ist eher das Produkt einer toxischen Charaktereinstellung des Erzählers. Und es zeichnet ihn ja aus, dass er dann noch eine Agency hat. Also vielleicht ist da das Level von Toxizität bei Tyler, oder das projiziert wird von dem Erzähler, ist nicht so hoch, weil er noch einen Antrieb hat. Er gründet eine Bewegung, er will was schaffen, und Anakin sitzt einfach nur rum und weint in der Oper mit dem Imperator zusammen.
Also gegenüber einer Frau toxisch zu sein und vielleicht damit eine Beziehung zu torpedieren, okay, das mag man toxisch nennen, das kann man auch irgendwie hitzköpfig oder anderweitig nennen. Bei Tyler ist es aber doch ganz klar, er sprengt am Ende irgendwie die halbe Stadt in die Luft, um irgendwie man weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum, es ist einfach ein terroristischer Akt, es ist ein Wutausbruch, und zu sagen, dass Tyler Durden nur ein Produkt ist, ist schlichtweg falsch. Denn wir sehen, dass Tyler Durden ist die Figur, die in dem Film einen Namen hat. Edward Norton, wenn er die andere Figur ist, hat noch nicht mal einen Namen. Auf dem Flugticket steht ganz klar auch Tyler Durden aufgedruckt. Also er ist die ganze Zeit über Tyler Durden, er weiß es nur nicht. Es ist eben so eine Geschichte, es ist einfach ein billiger Taschenspielertrick eigentlich, dass er nicht weiß, dass er Tyler Durden ist, aber Fakt ist, er ist es von Anfang an.
Aber ich finde, es zeigt sich gerade was ganz schön, nämlich, also Toxizität zeichnet sich ja auch immer so ein bisschen daran aus, dass es nicht sofort als das Toxische erkannt wird, was es ist, sondern dass sich zum Beispiel eine toxische Beziehung baut sich erstmal eine Weile auf, und der zweite Partner der Beziehung hat nicht die ganze Zeit gewusst, dass er gerade in einer toxischen Beziehung ist. Und in dem Punkt könnte man sagen, Anakin zeigt vielleicht seine Toxizität nicht auf diese platte, offensichtliche, ich spreng Dinge in die Luft, Weise, wie es Tyler Durden tut. Aber gerade das macht ihn viel toxischer, weil es halt schwerer erkennbar ist, dieses ganze problematische Ding, was in seinem Kopf abgeht.
Ja, genau. Aber damit hast du dich selber ausgekontert, weil wenn es schon schwerer erkennbar ist, dann ist tatsächlich doch die Antwort schon gegeben.
Nee.
Und letztendlich geht's auf eine einzige Person bezogen, die Toxizität, und wie Jürgen schon völlig zu Recht gesagt hat, das Projekt Chaos, was Tyler Durden ansteuert, was wirklich sich die Gesellschaft vornimmt, was die Generation IKEA sich vornimmt, das ist genau das, wo ich sage, da ist eine viel größere Toxizität drin. Das geht auf eine globalere Ebene, das ist nicht lokal.
Und in der Beziehung
zeigt
er das auch, und gegenüber den anderen im Projekt Chaos auch. Also er zeigt es auf mehreren Ebenen.
Ich möchte noch mal ganz klarstellen, dass ich mich damit nicht selber ausgehebelt habe, weil mein Argument ja war, es ist toxischer, wenn es schwerer zu erkennen ist. Dass das ein wichtiges Merkmal von Toxizität ist im Vergleich zu Gewaltbereitschaft zum Beispiel.
Aber wenn der Baum im Wald umfällt und ich höre ihn nicht, macht er dann ein Geräusch. Das ist so, wenn ich das gar nicht als toxisch wahrnehme, kann ich dann auch wirklich sagen, es ist toxisch? Also
es wird ja, man nimmt es als solches wahr, aber es dauert halt eine Weile. Man muss den Charakter erstmal kennenlernen. Man muss erstmal verstehen, was in ihm so abläuft.
Ich würde gerne nochmal auf.
Klingt extrem toxisch.
Ich möchte gerne nochmal das Argument anbringen, was ihr vorher gebracht habt in Bezug auf Darth Vader, dass Anakin ungleich Darth Vader ist. Das würde ich natürlich auch mit Tyler und dem Erzähler machen. Und ihr habt ja gesagt, das Toxischste, was Tyler in diesem Film macht, ist die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Aber ganz am Schluss gibt es ja Tyler Durden ja gar nicht mehr. Und trotzdem wird diese Sprengung durchgeführt, obwohl der Erzähler sie hätte aufhalten können. Und da kann man sich die Frage stellen, ob es nicht sogar toxischer war, dass der Erzähler das alles so passieren ließ. Also er hat weder die Agency, noch kann er daraus irgendwas ziehen, aber er lässt es so passieren, weil er in seiner Toxizität so gefangen ist und eigentlich will er ja nur glücklich mit Marla Singer werden und das schafft er jetzt nicht und
ist natürlich,
ruiniert sich damit seine Lebenszukunft selbst.
Ist natürlich ein interessanter Move, einfach über das Argument hinweg zu sehen, dass das Tyler Durden ist die ganze Zeit und ihr darauf besteht, dass er einfach gar nicht existiert, wo es ganz klare Hinweise darauf gibt, dass er existiert. Am Anfang vielleicht noch nicht, am Anfang soll man glauben, dass er nicht existiert und man kommt relativ schnell drauf, dann bildet sich der andere vielleicht nur ein, aber am Ende ist es doch wie mit großen Lettern in die Stadt geschrieben, dass es die ganze Zeit Tyler Durden war und er sich eigentlich Edward Norton nur eingebildet hat.
Ihr lacht ja mein Argument auch weg, also da sehe ich jetzt den großen Unterschied nicht.
Dafür haben wir einen Moderator.
Und dafür fehlen mir noch ein bisschen, also das ist natürlich eine filmkritisch sehr spannende Analyse, dass ihr behauptet, dass der Erzähler sich nur eingebildet, also dass Tyler Durden sich den Erzähler einbildet. Das lese ich in diesem Film jetzt nicht so raus und da fehlen mir noch ein bisschen von euch die Belege, dass das so ist. Also ihr sagt, es gibt die Belege, aber ich sehe sie in diesem Film leider
nicht. Na, es gibt ein Flugticket, mit also dem er reist, wo ganz klar sein Name draufsteht. Das ist zum Beispiel ein relativ deutlicher Beweis. Der andere Beweis ist, dass der Charakter von Edward Norton überhaupt keinen Namen hat im Film. So, es gibt keinen Namen. Er denkt sich mehrere Namen aus, wenn er in die Selbsthilfegruppen geht, aber er hat faktisch im Drehbuch keinen Namen. Und das sind zwei ganz klare Indizien und da gibt es auch noch mehr, aber ich möchte jetzt ja auch nicht die ganze Redezeit für mich beanspruchen.
Und ich weiß, dass das hier ein Filmpodcast ist, aber ich habe das Buch extra nochmal gelesen und da kommt es auch sehr deutlich raus.
Okay, wenn wir jetzt auch andere Sachen als den Film ranziehen, würde ich gerne nochmal auf Clone Wars ein bisschen eingehen, wo wir ja Anakin auch auf jeden Fall noch als Anakin sehr lange Zeit erleben, auch als jemand, der logische Befehle unlogisch missachtet, nur um selber der Held mit seiner Armee der Klonkrieger zu werden, der gesamte Strategien des Widerstands irgendwie zunichte macht und immer eine viel größere Gefahr durch seine Handlungen aufmacht, als tatsächlich irgendwie zu Lösungen zu führen. Und da zeigt sich eben dieses ganze Toxische, was in ihm drin ist, in seinen Handlungen.
Er ist so toxisch, ja, Becky, also das ist leider tatsächlich so, dass das Buch halt 100% der Film ist und Clone Wars halt einfach eine Weiterführung des Charakters ist und wenn er da 180 Grad sich dreht, dann ist das leider, glaube ich, nicht in der Argumentation aus meiner Sicht möglich, wohingegen das Buch ja wirklich 100% die Basis für den Film ist, wenn du beides vielleicht gesehen oder gelesen hast.
Also ich würde da widersprechen, dass zwei unterschiedliche Sachen sind. Das sind beides Teile, die nicht direkt im Film vorkommen und beide gelten gleichwertig.
Ja, damit sind die 10 Minuten Diskussionszeit rum und wir starten mit der B-Note. Henning, was hast du dir da notiert?
Eine sehr hitzige Diskussion. Man hat gemerkt, es geht wesentlich mehr ins Eingemachte. Die Redeanteile, fand ich, waren klarer verteilt. Am Ende wurde sich ein bisschen ins Wort gefallen. Ansonsten fand ich tatsächlich, dass es dennoch immer auf Augenhöhe geblieben ist und dass das ein ziemlich pfiffiger Schlagabtausch war und ich bin gespannt, wie die A-Note ausfällt, ehrlich gesagt.
Ja, das sehe ich auch so ein bisschen, also ich finde es auch, ist ein bisschen energischer geworden, man merkt, ihr seid jetzt auch warm geworden und Achtungserfolg im Weckler hat auch natürlich jetzt gemerkt, sie müssen mehr kommen, sie müssen mehr Präsenz zeigen, sie müssen sich die Redezeit auch einfordern, das haben sie sehr gut gemacht, das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung und ob das jetzt auch inhaltlich funktioniert hat, Henning, was meinst du?
Ich finde es sehr, sehr spannend, eine sehr spannende Diskussion. Wir haben ja zwei Filmcharaktere gewählt, wo es einmal eine sehr persönliche Seite geben kann, eine persönliche Beziehung, das haben wir sowohl im Fight Club als auch in Star Wars, als auch eine gesellschaftliche Dynamik. Das gibt es bei beiden und bei Tyler Durden wurde sich halt insgesamt sehr stark auf den gesellschaftlichen Aspekt konzentriert. Achtungserfolg im Werk haben immer wieder gesagt, ja. Das Schlimmste, was er macht, ist, er bringt ganze Häuser runter, er zerstört die Gesellschaft, seine Toxizität geht nicht nur auf eine Person, sondern sie geht auf sehr viele Personen, sie verändert die Gesellschaft. Und haben aber da zum Beispiel, fände ich, die Beziehung zu der weiblichen Protagonistin zum Beispiel recht weit ausgeklammert, die hätte man vielleicht mit reinnehmen können. Und bei Team Gender Chief war es genau andersrum. Also da hatte ich das Gefühl, es ging sehr, sehr viel um die Beziehung zu Padme. Es gab ja auch diese Diskussion jetzt, wir haben hier zwei Charaktere, die irgendwie eine Art von Alter Ego haben, also gab es bei beiden die Diskussion, sind das die gleiche Person oder nicht? Und beide hatten sehr starke Argumente, warum es immer die gleiche Person ist, warum Tyler Durden auch der Protagonist ohne Namen ist, wobei ich das Flugticket-Argument da wirklich auch sehr stark fand und da auf der Seite von Achtungserfolg im Weckler war, sowie bei Anakin Skywalker, dass er am Ende die Maske abnimmt und so weiter und so fort. Also für mich war die Definition, es ist immer der gleiche Charakter, egal welche Facette er zeigt. Und auf dieser Ebene hätte man zum Beispiel bei Anakin Skywalker dann natürlich dann auch mehr drauf eingehen können, was bedeutet er denn für die Gesellschaft. Somit blieb diese Kritik von Achtungserfolg im Weckler, dass es einfach einen größeren Impact hat, was Tyler Durden macht, für mich doch sehr, sehr stark da. Denn ich hätte bei Team Gender Chief, ich fand, es war ein interessanter Satz, den Becky gesagt hat, dass Toxizität besonders dann schlimm ist, wenn ich sie nicht sofort erkenne, sondern sich entwickelt. Und da hätte ich, glaube ich, noch mehr gehört, warum das so ist. Es wurde so ein bisschen als Pamphlet stehen gelassen, ohne eine ganze Erklärung, weil das ja bei ihr ein recht starkes Argument zu sein schien. Ich find's wahnsinnig schwer und ich merke, dass ich mich beim Sprechen erst versuche, eine Entscheidung zu treffen. Muss aber sagen, dass Achtungserfolg und Weckler hier sehr bissfest geblieben sind und bei diesem Terrorismus geblieben sind und das für mich ein Tick stärker war. Aber ich bin froh, dass ich nur die Erstwertung gebe und bin gespannt, was du sagst, Lara.
Ja, also du hast schon viele gute Punkte angesprochen. Ich fand die Eröffnungsperiode von beiden sehr, sehr stark inhaltlich. Also beim Weckler mit nochmal definieren, was ist eigentlich toxisch und dann schön rausarbeiten, wie Tyler Durden das alles erfüllt. Während auf der Team Gender Chief Seite auch wirklich schon viel genannt wurde, da wurde dann auch nochmal der Begriff Incel genannt und Objekt, direkt auch gegen Tyler Durden im Eröffnungsplädoyer schon gesagt, dass es nur ein Objekt ist und kein handelndes Subjekt, also sehr starke Eröffnungsplädoyers und in der Diskussion, muss ich sagen, haben sie sich auch wirklich nicht viel geschenkt. Du hast schon gesagt, die beiden haben sich so ein bisschen aufgeteilt, wobei, ich meine, das ist ja auch so in der Frage so ein bisschen drin, ne? Beide Figuren haben ja diese Dualität von Tyler Durden hat noch diese andere Person in sich oder die andere Person hat Tyler Durden und genauso mit Anakin Skywalker und Darth Vader haben wir ja diese zwei Personen in einem Menschen drin und ich finde halt, klar, was mir wirklich gefehlt hat bei Team Gender Chief, ist einfach mal zu sagen, auf den Vorwurf, dass es sich nur um Partner und nur eine Frau handelt, dass sie sagen, Anakin Skywalker hat die ganze verdammte Galaxis in den Ruin gestürzt durch seine Entscheidung, weil er sich eben dem Imperator angeschlossen hat. Also wenn das nicht noch größer ist, als halt so die Stadt in die Luft zu springen. Aber leider wurde das nicht genannt. Das verstehe ich nicht so ganz. Das lag doch eigentlich auf der Hand. Aber manchmal sagt man ja auch die offensichtlichsten Dinge nicht. Andererseits haben sie halt Tyler Durden auch wirklich sehr gut auseinandergenommen und immer wieder auch Argumente gebracht, warum er eben nicht existiert. Und da hat sich Team Achtungserfolg für mich ein bisschen wiederholt. Die Sache mit dem Namen, ja, das ist richtig, aber ihr habt es zweimal gebracht. Ihr hättet nachdem Christopher gefragt hat, so, ich habe noch nicht genügend Argumente gehört, habt ihr die gleichen nochmal genannt. Und da fehlte mir dann so nochmal ein bisschen mehr, weil nur, auch wenn die stark sind, die zwei mit dem Ticket und dass der Erzähler keinen Namen hat, aber das dann einfach nochmal zu bringen, war für mich dann auch wieder so eine verschenkte Sache, denn wenn das so stark veranlagt ist und wenn ihr sogar nochmal das Buch gelesen habt, dann wäre mir jetzt dann an der Stelle wichtig gewesen, dass da mindestens nochmal ein neues Argument kommt und da ist dann eben Team Gender Chief schon nochmal stärker geworden, indem sie gesagt haben, dieser Anspruch von Anakin Skywalker, dass die Welt ihm was schuldet, dass er von Kind an diese toxischen Beziehungen aufbaut, dass er diese Rettung immer sich imaginiert, obwohl die überhaupt nicht notwendig ist, weil Padme so eine starke Figur ist, und dann eben auch nochmal dieses Langsame, dieses nicht so offensichtliche, nicht das Platte, macht das Ganze noch toxischer, weil man es nicht mitkriegt und dann ist man schon richtig vergiftet, war dann insgesamt für mich leider doch so dieser Ticken. Es war haarscharf. Für mich geht der Punkt trotzdem an Team Gender Chief.
Das heißt, es steht 2-0 für Team Gender Chief. Ich hoffe natürlich, dass sich der Achtungserfolge-Weckler davon überhaupt nicht einschüchtern lässt, denn wir machen direkt weiter und zwar mit Runde 3. Pitchfest! Und beim Pitchfest wird es heute etwas historisch, denn wer es nicht weiß, die Weglisten haben sich darauf spezialisiert, historische Figuren in ihrem Ach-Podcast in einem besonderen Lichte scheinen zu lassen, und zwar indem sie Informationen um diese Person ganz gezielt und vereinzelt nur von sich geben und damit ein sehr spannendes und vor allem sehr amüsantes Format geschafft haben. Und das Team Gender Chief widmet sich bei den Klassikern der Filmgeschichte ebenfalls immer wieder altbackener Stoffe. Wir haben es also auf beiden Seiten mit einem Haufen Expertise zu tun, und diese wollen wir nutzen, damit wir hier gemeinsam, alle die hier sind, auch da draußen an dem Mikrofon, Geschichte neu schreiben werden, denn der kreative Auftrag lautet: Verbessert einen Filmklassiker über eine historische Person, der mindestens 30 Jahre alt ist, und Team Gender Chief darf jetzt 2 Minuten anfangen, ihren Film zu präsentieren, wenn sie anfangen wollen.
Wir verbessern Goodfellas. Scorsese wollte damit ja explizit ein Gegenstatement zum Paten machen, der ihm die Mafia zu sehr romantisierte. Es zeigt sich aber, dass er im Laufe des Films dann doch ein bisschen zu fasziniert von den Mobstern ist und sie am Ende, also die Idee, Mobster zu sein, am Ende vielleicht sogar besser verkauft als andere Mafia-Filme, weil man so viel Empathie mit Henry Hill, der historischen Person dieses Films, empfindet. Was wir wollen, die Mobster mehr als die Bullies Frame, die sie sind, und weniger als Robin Hoods. Scorsese darf außerdem nicht selber das Genre Mafia Film mit Irishman zu Grabe tragen, ohne dass vorher marginalisierte Stimmen die Chance hatten, es mitzugestalten. Wir behalten ihn als Produzenten, der seine Expertise für das Genre mit einbringt, aber diesmal andere Stimmen vorlässt, wie er das schon mal bei Clockers gemacht hat, wo er, Achtung, Spike Lee zum Regisseur hat werden lassen. Und Spike Lee hat damals auch schon kriminelle Milieus gezeigt und wird es auch diesmal wieder schaffen, eine spezifisch schwarze Stimme in ein sehr weißes Genre einzubringen.
Genau, und wie wir das machen, der Film fängt im Grunde gleich an, wir sehen den Aufstieg von Henry Hill, ein bisschen gestaucht als im Originalfilm, und dann kommt die Szene, wo Stax Edwards, hier neu besetzt mit dem zukünftigen Oscar-Preisträger Delroy Lindo, ermordet wird, und jetzt kommt der Plot-Twist, Stax Edwards wird ab dem Moment, wo er ermordet wird, zum Erzähler der Geschichte, ihm wird die Stimme gegeben, die ihm durch die weißen Mafiosi verwehrt wird, und er erzählt nochmal die bisherige Geschichte aus seiner Sicht, die Rassismen werden, die man schon gesehen hat, aber nochmal herausgearbeitet werden, und er bleibt der Erzähler über seinen eigenen Tod hinaus und kommentiert so den Niedergang von Henry Hill, bis wir ihn dann in seinem Safehouse sehen. Er beschwert sich, dass ihm die Carbonara nicht richtig gemacht werden. Alle haben Mitleid mit ihm. Und dann kommt der finale Dolly-Shot auf Stax Edwards, der als metaphorischer Geist wieder vorm Haus steht und sagt, naja, jetzt habt ihr alle Mitleid mit diesem Henry Hill, weil er in einem mittelmäßigen Haus lebt und mittelmäßige Spaghetti essen muss. Aber ich bin tot, weil das für die convenient war.
Das waren 2 Minuten und der Achtungserfolg im Weckler ist dran.
Also wir hätten es uns ja auch ganz einfach machen können und ein ganz schlechtes Biopic von früher hernehmen und sagen, wir machen das jetzt nochmal in richtig und gut. Aber das wäre irgendwie einfach gewesen und hätte keinen Spaß gemacht und halt auch nicht besonders relevant. Also wir wollten es lieber an einem Film zeigen, der es eigentlich heute noch wert wäre, gezeigt zu werden, der aber aufgrund einiger Makel heute etwas schwierig ist. Und die Makel, die sind dabei weit weniger technisch, als vielmehr soziokulturell zu verstehen.
Ja, also tatsächlich ist das große große Malus von Lawrence von Arabien, dass halt ganz viel Whitewashing und Blackfacing betrieben wird. Also du hast dann bekannte Schauspieler, die halt einfach Araber spielen, was halt in der heutigen Zeit halt ein absolutes No-Go ist und man halt sehr, sehr einfach tatsächlich einen nahezu perfekten Film da einen frischen Anstrich geben könnte. Ganz großer Malus auch, es kommt eigentlich keine Frau vor in diesem Film. Ein absolutes No-Go aus unserer Sicht und sehr, sehr einfach mit einer starken zusätzlichen Frauenfigur zu beheben.
Und jetzt muss man sich mal klar machen, dass Lawrence von Arabien auch heute immer noch als Referenz für stimmungsvolle Bilder, für Kameraführung, für Schnitt, für alles Mögliche hergenommen wird. Und trotzdem kann man dem auch modern nochmal technisch einiges hinzufügen. Wenn wir uns überlegen, eine Wüste in 8K, die mit stimmungsvollen Drohnenflügen einfach noch viel weiter, noch viel leerer aussieht, und Schlachten, wo wir mit moderner Tricktechnik und auch wirklich mit der Kamera mitten reingehen. Ich habe mir nochmal in der Vorbereitung die Stürmung von dieser Stadt angesehen. Da passiert im Grunde auch gar nichts, außer dass irgendwie 20 Reiter einmal durch eine Stadt reiten. Das könnte man viel, viel fesselnder, viel, viel dramatischer, viel, viel moderner mit Musik, mit Kameraführung, mit moderner Technik einfach noch besser an den Mann bringen, die ganze Geschichte. Und es würde am Ende einen besseren Film draus machen.
Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, hat der Charakter ja auch starke Charakterschwächen am Schluss, wenn er quasi dieses Massaker anrichtet. Und auch da bin ich der Meinung, dass da ein wenig mehr Demut vor der menschlichen Leben gut täte und einfach mal zeigen kann, dass er vielleicht in der Zukunft darunter gelitten hat, unter den schrecklichen Dingen, die er getan hat.
Das waren 2 Minuten Pitchzeit und ihr habt 10 Minuten Diskussionszeit.
Also wir wollen jetzt mal nur um der Diskussion willen darüber hinwegsehen, dass Goodfellas am 17. September 1990 in die Kinos kam und damit noch nicht 30 Jahre alt ist, also noch nicht die formalen Kriterien als Antwort erfüllt. Und wir tun jetzt mal so, als wäre das nicht so.
Er wurde anerkannt von der Jury, also ist er eine richtige Antwort.
Ja, wenn man die Frage halt irgendwie dann anders auslegen kann, ich weiß nicht, dann hätten wir vielleicht auch nochmal überlegt. Also ja, wir diskutieren jetzt gerne weiter mit, aber meiner Meinung nach ist das eine Antwort, die man so nicht geben kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich fragen, warum ihr aus dem Film über Henry Hill ein bisschen rausnehmen wollt. So, also mir kommt es vor, als würde euch der Hauptcharakter nicht gefallen und jetzt müsste er auf die Bank an der Seite. Und das würde ja dann das Biopic, also das war ja der Film über die historische Person, eigentlich nicht mehr zu einem Film über die historische Person machen.
Also erstens ist Dax Edwards auch eine historische Person und zweitens ist es weiterhin ein Film über Henry Hill, aber Henry Hill hat nicht hundertprozentig die Auslegungshoheit, also ist nicht hundertprozentig der Erzähler, sondern es wird auch damit ein bisschen gespielt, dass ja, wenn man seine eigene Geschichte erzählt, man gerne auch Sachen verfälscht und dass gerade der Rassismus in der Mafia oder und im italoamerikanischen Kultur sehr hoch ist und dass hier Dax Edwards einfach beseitigt wird, weil es halt convenient war, den schwarzen Mann jetzt zu töten. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass wir Henry Hill hier rausnehmen aus dem Film, überhaupt sondern nicht. Ihn nur kritisch kommentieren. Und das fehlt mir so ein bisschen, nämlich bei eurer Lawrence von Arabien Pitch, weil es reicht nicht hier nur kleine Anpassungen an der Filmtechnik und an der Besetzung zu machen, sondern Lawrence of Arabien hat das grundlegende Problem, dass hier der weiße Europäer heroisiert wird, der in den Orient geht und dort Abenteuer erlebt und mit den Eingeborenen irgendwelche Sachen erlebt, aber der britische Imperialismus, der in der Grundstruktur dieses Films mitschwingt, wird, so habe ich das von euch verstanden, auf jeden Fall gar nicht kritisch betrachtet.
Naja, es ist ja nach wie vor.
Ich finde es schön, dass du sagst, dass du es von uns betrachtet, wie von uns dargelegt, weil offensichtlich hast du den Film ja gar nicht gesehen. Des Weiteren finde ich super interessant, dass du es schlimmer findest, dass quasi jemand aus dem Westen sich mit den Arabern verbündet hat, um ihnen quasi eine Stimme zu geben, um sie zu einigen, dass du das quasi schlechter einschätzen würdest als jemanden, der ein Leben in der Mafia und damit dem organisierten Verbrechen quasi der mordet, der ermorden lässt, der abstreulichste Dinge gegen die Moral tut, dass du das präferierst im Gegensatz zu einer Geschichte, die quasi eine Einigkeit zeugt und die auch ganz klar in dem Film sich gegen den britischen Imperialismus stellt. Das zeugt davon, dass du dich, glaube ich, mit dem Film Lawrence von Arabien nicht wirklich auseinandergesetzt hast und hier etwas mit Scheinargumenten um dich wirfst.
Ich weiß nicht so recht. Also wenn ihr jetzt damit argumentiert, ihr hättet gerne, dass er sogar am Ende noch mehr damit gezeigt wird, wie er gelitten hat unter den Taten, die er begangen hat mit dem Massaker und so, da sehe ich es eher noch unterstrichen, um auf die letzte Frage zurückzukommen, das Toxische an seinem Verhalten noch mal mehr so weggewischt wird. Und ach ja, jetzt ist er ja auch noch traurig darüber, was er da Böses tun musste. So, nee, also da finde ich es schon wichtig, dass die Sachen, die er getan hat, auch als solche stehen gelassen werden.
Aber und ich möchte noch mal darauf eingehen, dass es explizit darum geht, dass Dax Edwards eben kein Leben in der Mafia möglich war. Also noch nicht mal im organisierten Verbrechen hatte er als schwarzer Mann eine Chance, sondern wurde convenient für die anderen, von den Weißen war, wurde er einfach ermordet. Und das wollen wir herausstreichen.
Naja,
also quasi, dass er eben kein Leben hatte.
Also Henry Hill wurde ja auch nicht in die Mafia aufgenommen, denn er war auch, er erfüllte die Kriterien nicht, die formalen Kriterien, genau wie eure Antwort auf diese Frage. Er war nämlich nicht reiner italienischer Abstammung und deswegen ist das kein Argument. Also wurde auch nicht aufgenommen und am Ende ist es ja so, der Film geht so aus, dass er in den Knast geht und dann seine Freunde verrät, um seine eigene Haut zu retten, weil er eben auch auf dem Abschuss, auf dem Abstellgleis der Mafia geparkt war und er hätte es nicht überlebt, wenn er nicht in das Zeugenschutzprogramm gegangen wäre.
Ja, er hatte die Option, dass er sich da seinen Arsch retten konnte und noch ein halbwegs normales Leben führen konnte, wohingegen Stax Edwards einfach tot war und noch nicht mal die Chance bekommen hat, irgendwie ins Zeugenschutzprogramm zu gehen. Und wenn du jetzt sagst, ich argumentiere mit Scheinargumenten, weil er den Arabern die Stimme gegeben hat, also was ist denn imperialistischer, als zu sagen, er muss den Arabern erst eine Stimme geben? Warum kann dieser Film, der ja eine tatsächlich historische Begebenheit in Arabien und im Ottomanischen Reich erzählt, warum muss der denn aus der Sicht von Lawrence of Arabien erzählt werden? Kann man nicht einen Film über Lawrence of Arabien machen, ohne ihn als zentrale Figur eines Konfliktes zu sehen, der so, so viele Menschen beinhaltet hat?
Also tatsächlich mag das ja sein, dass das in der Vergangenheit Filme gab, die genau das, was du gerade monierst, getan haben, dass du den großen weißen Retter gebracht hast, aber ich befürchte, gegen die Realität kann man schrecklich wenig sagen in dem konkreten Fall, weil das ja auf einer tatsächlich wahren Begebenheit ist und da sind wir bei der Eingangsfrage, es ist ja ein Biopic, es ist ja kein fiktiver Roman und das ist auch das, was tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht mehr ganz zuordnen kann, den Charakter, den ihr jetzt mit reinbringt, wie ob der überhaupt vorkommt in dem Godfellas und ihr den nur größer machen wollt oder ob ihr den komplett erfunden habt, wenn ihr mir das vielleicht mal kurz sagt.
Kommt vor, wird im Original gespielt von Samuel L. Jackson und also in der Frage steht nirgendwo Biopic, wollte ich nochmal sagen. Da steht Film über eine historische Person. Ja, also ein Film, in dem eine historische Person vorkommt, ist ein Film über eine historische
aber
Person.
Aber was ist denn dann eine, also bitte, also das ist dann tatsächlich, wenn das nicht ein Biopic ist, was sonst für eine historische Person ist, jede Person,
ja,
die jemals in einem
jedes
Film
Biopic
hat,
ist ein Film über eine historische Person,
genau.
Aber nicht jeder
aber
Film über eine
ja,
historische Person
ist
ein
ja
Biopic.
Völlig absurd.
Ich möchte noch mal ganz
Frage,
kurz,
wenn du jetzt nicht auf einen Biopic
Dominik,
abziehst.
Wenn ich dich mal unterbrechen darf. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen Herrn Edwards zurück, der hier so als Sinnbild hingestellt wird für das, was mit dem Film irgendwie schief läuft oder dass da irgendwie Rassismus glorifiziert wird. Tatsächlich ist das halt einer von vielen, der aus dem Weg geräumt wird. Ich habe den Film vor ein paar Tagen extra nochmal gesehen, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass der da irgendwie groß eine Rolle gespielt hat, genauso wie viele andere, die einfach aus, es kam fast so vor, wie als wäre es Jux und Dollerei erschossen wurde und ihn jetzt irgendwie als das Allheilmittel für diesen Film zu verkaufen, finde ich, das passt irgendwie einfach gar nicht zusammen, weil er von vornherein schon gar keine richtige Rolle gespielt hat.
Er ist nicht das Allheilmittel des Filmes, sondern es geht uns nur darum, in der Spike Lee-typischen Art quasi die schwarze Perspektive rauszuarbeiten, die in dem bisherigen Mafia-Film noch gar nicht zu tragen kam oder noch nicht so sehr zu tragen kam. Und ich finde, dass Goodfellas ein sehr guter Mafia-Film ist, dem aber explizit diese Perspektive fehlt. Und wir haben hier einen Charakter, der diese Perspektive erzählen könnte. Und ich finde auch, und da geht's hier wieder Richtung Scheinargumente, dass nur weil es auf einer historischen Begebenheit beruht, muss es nicht heißen, dass es komplett frei von subjektiven Einflüssen ist, weil ähnlich wie Filmkritik kann man auch Geschichte nicht objektiv beschreiben. Und daher finde ich, sollte man sich von dieser Realitätsfanatismus verabschieden und mehr auf die eigentliche Aussage gehen. Und das kann man durchaus gut machen, indem man einer toten Person dann noch über ihren eigenen Tod hinaus eine Stimme gibt.
Okay, aber bei Goodfellas muss man den Rassismus muss erstmal reininterpretieren, um ihn dann durch Spike Lee wieder lösen zu können, während er bei Lawrence von Arabien dir direkt ins Gesicht springt. Wenn Alec Guinness mit einem angemalten Gesicht vor der Kamera steht, dann weißt du, da läuft irgendwas falsch. So, dann geht der Film darum. Bei Goodfellas geht es da nicht drum. Da geht es um Italiener, da geht es um einen, der hat irische Wurzeln und ein paar italienische. Ich weiß nicht, wo in der Geschichte an sich jetzt unbedingt noch ein Schwarzer rein muss. Also man muss nicht die ganze Welt
ja
in einem Film lösen. Ja, aber nicht in seiner Rolle als Schwarzer.
Er ist ja schon drin und er ist auch in seiner Rolle als Schwarzer drin, weil er wird ununterbrochen, wenn er dabei ist, mit rassistischen Worten von den anderen angeredet, muss das über sich ergehen lassen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Teil dieser Gruppe zu sein.
Aber das müssen alle anderen doch auch.
Lass mich auch mal ausreden. Wir sind bei ähnlichen Argumenten wie bei der Frage davor. Nur weil bei euch ein Blackfacing im Film ist, was krass ist, was rassistisch ist, das will ich überhaupt nicht, ja, das ist krass. Aber bei uns ist Rassismus im Film. Es ist Rassismus zu sehen, er wird vorgeführt und immer wieder Rassismus vorzuführen, ohne die Perspektive der davon Betroffenen wirklich klar zu machen, ist halt problematisch. Damit wird unser Film viel relevanter in der Variante, wie wir ihn gepitcht haben.
Okay, also dann würde ich sagen, wir einigen uns drauf, dass wir uns in Sachen Rassismus wenig geben zu zweit, und dann würde ich sagen, haben wir gewonnen, weil ich ja ganz deutlich den Damenaspekt auch mit reingebracht habe und den Feminismus an dieser Stelle. Und das, also keine Ahnung, da sehe ich bei euch erstaunlich wenig. Nur das habt ihr bisher auch noch kein einziges Mal gebracht, und ich würde sagen, da sind wir dann ganz klar ein Stückchen näher an der Wahrheit.
Nur dadurch, dass ihr mehr Frauen in dem Film habt, wird der Film dadurch nicht feministisch. Also das möchte ich mal ganz kurz anmerken. Und
aber wie unglaublich sexistisch ist es denn, dass keine einzige Frau in einem 3,5-Stunden-Film vorkommt?
Ja, ist es. Aber in unserem Film kommen auch Frauen vor. Also das ist, also verstehe ich ja nicht, wie du da den Vergleich machst.
Ja, bei uns kommt keine vor. Es kommt keine Frau vor im ganzen Film. 3,5 Stunden.
Finde ich gut, wenn ihr welche reinmacht. Aber was ist denn deren Agency? Was wollen sie? Was ist ihre Rolle darin? Das habe ich von euch alles nicht gehört. Warum es wichtig ist.
50% der Menschheit sind Frauen.
Ja, aber was macht das
denn im Film? Aber es bringt doch nichts, einfach zu sagen, ich mache Frauen rein und fertig. Das ist doch nicht feministisch.
Das ist ja ein Weltklasse.
Leute. Mal ganz in Ruhe jetzt.
Noch mal eine halbe Minute, ganz entspannt. Ich würde sagen, Dominik ist dran.
Nein, also keine Ahnung, ich glaube, ich kann nicht wirklich viel mehr hinzufügen, aber also wenn wir wirklich so weit sind, dass wir sagen, dass wenn in einem 3,5-Stunden-Film keine einzige Frau vorkommt, dass das kein Problem ist.
Das sagen wir doch nicht.
Wir sagen,
Dominik hat 30 Sekunden.
Aber wenn du halt falsche Tatsachen hier behauptest, die wir überhaupt nicht gesagt haben, dann müssen wir das schon mal richtig stellen.
Leute, das können wir beurteilen, was falsch und richtig ist, aber haltet euch bitte an die Vorgaben. Genau.
So, jetzt ist Schluss. Jetzt ist mal Schicht im Schacht.
Also am Ende, jetzt war's mir, das ist jetzt zu viel geworden. Also ihr seid dann über euch hergefallen wie die wilden Tiere. Also ihr habt euch nicht mehr ausreden lassen, ihr habt euch gegenseitig irgendwas vorgeworfen, ihr habt vor allem sehr stark aneinander vorbeigeredet am Ende, was euch einfach kostbare Redezeit gekostet hat, meiner Meinung nach. Deswegen, die B-Note fällt in dieser Runde sehr, sehr schlecht aus. Da müsst ihr euch jetzt für die Blitzfragen aber nochmal ein bisschen zusammenreißen am Ende.
Man könnte fast behaupten, dass das da mit dem sich ausreden lassen nicht ganz so schlimm ist.
Eben.
Aber ich sehe es genauso. Es wurde sehr wild, was aber, finde ich, auch daran lag, dass wir hier eine sehr heiße Diskussion hatten. Insgesamt haben wir heute eine Episode, die thematisch recht anspruchsvoll ist. Wir hatten schon, ich glaube, wesentlich unterhaltsamere, aber auch banalere Fragen hier. Aber das steigert sich vom Viertel zum Halbfinale ins Finale. Das hat auch ein bisschen die Diskussion beherrscht. Aber ich glaube, gleich wird sich ja auf jeden Fall ausreden lassen, wenn wir in die Blitzfragen kommen. Somit war es das. Und ich würde sagen, Lara, wir gehen in die A-Note.
Mhm. Ja, war auf jeden Fall wieder eine total spannende Diskussion. Ich habe total gern zugehört. Ich bin aus den Notieren gar nicht mehr rausgekommen, weil ihr so viele gute Sachen gesagt habt. Und allein die Pitches waren schon sehr spannend. Ich fand den Pitch mit dem Spike Lee-Dreh unglaublich gut, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt diese Figur, die eigentlich schon tot ist, und mache die dann plötzlich zum Erzähler, um somit auch die Leerstelle zu besetzen. Das habt ihr später auch nochmal gut rausgearbeitet. Und den Lawrence von Arabien-Pitch fand ich auch sehr spannend. Da fehlte mir im Eröffnungsplädoyer noch ein bisschen inhaltlich, was genau anders gemacht werde, aber ich fand allein schon die Idee, da ranzugehen und da auch zu sagen, okay, wir müssen dieses White Savior-Ding ein bisschen aushebeln, und im Original gibt's auch keine Frauen, und wir machen das auch nicht nur inhaltlich, sondern wir bohren das auch technisch nochmal richtig gut auf, weil der Film ja auch technisch das Original so eine Bedeutung hatte, dass das eben nicht verloren geht oder dass man sich eben nicht weiterhin an dem Original orientieren muss. Setzen wir bei dem Remake da auch Standards. Das fand ich auf jeden Fall auch einen starken Punkt, der später ruhig nochmal ein bisschen ausführlicher hätte sein können. Der ist dann in der Diskussion überhaupt nicht mehr aufgekommen. Da ging es nur noch um Inhalte. Das fand ich ein bisschen schade. Das Problem, was ich so ein bisschen hatte, ist, dass fast jedes Argument, was irgendwie kam, wurde sofort wieder von der anderen Seite ausgehebelt. Also auch dieses, warum hebelt ihr die Hauptfigur aus und redet nicht mehr über ihn? Dann hieß es, wir hebeln die nicht auf, wir betrachten sie nur anders. Und wir gucken uns den Rassismus eben aus der Sicht der Betroffenen an. Und dann hieß es ja, kleine Anpassungen bei Lawrence reichen nicht. Die haben dann wieder gesagt, na ja, aber wir ändern ja auch eben was an der Struktur dabei, wenn wir eben auch eine Frauenstimme mit reinbringen. Dann hieß es ja, aber was machen denn die Frauen oder sind die nur da? Dann wurde es ein bisschen chaotisch. ich muss aber sagen, für mich hat dann am Ende doch wieder das Team Gender Chief die Nase vorn gehabt, weil eben so Punkte wie das Technische und was machen denn die Frauen oder sind sie nur einfach da, um da zu sein? Da war schon ein harter Kritikpunkt, auch den Christopher brachte, ja, was ist denn mit der Agency dieser Frauen? Während der Pitch von den beiden schon sehr ausgeklügelt war und auch immer wieder reingebracht wurde. Es wurde auch gesagt, na ja, aber der Rassismus wird nicht von uns erst reingebracht, sondern der ist schon immer da und wird nur von uns dann ins Zentrum gerückt und zeigt eben diesen ursprünglichen, wir entromantisieren die Mafia-Filme nochmal, also die Intention des Grundfilms wurde dadurch nochmal besser herausgearbeitet. Deswegen wäre für mich Team Gender Chief wieder so diese halbe Nasenlänge vorn. Aber ich muss es nicht entscheiden, das darf der Henning machen und ich bin gespannt, für wen er sich entscheidet.
Ich finde es sehr, sehr schwierig. Wir haben zwei Filme, die, und ich glaube, das war auch so ein bisschen unsere Intention und das war auch irgendwie schon abzusehen, dass es in diese Richtung geht, dass historische Filme dadurch verbessert werden, dass gerade so soziokulturelle Elemente halt aktualisiert oder beziehungsweise verbessert werden. Und das wurde sehr unterschiedlich gemacht und trotzdem auch sehr, sehr spannend. Bei Achtungserfolg im Weggler fand ich sehr, sehr stark, wie sehr sie diese Bedeutung von Lawrence von Arabien herausgestellt haben, dass sie gezeigt haben, das ist ein Film, der wird immer wieder gezeigt, weil er technisch zum Beispiel so einen großen Impact hat. Also ist er heute noch relevant, wird immer noch geguckt und besprochen und so weiter und so fort. Und da das ganze Pferd nochmal so neu aufzurollen, dass es kein Blackfacing, kein Whitewashing mehr gibt und so, fand ich sehr, sehr, sehr stark im Eröffnungsplädoyer. Team Gender Chief haben sich dann Goodfellas gewidmet und sind das Ganze anders angegangen, haben sich was ich einen recht interessanten Ansatz finde, einen Perspektivwechsel in der Geschichte vollzogen, von der weißen Person hin zur schwarzen Person, die ermordet wird, um sozusagen beide Seiten zu zeigen, um Sachen zu kontextualisieren. Was beim Achtungserfolg im Weckler, und das hast du auch gesagt, Lara, ein bisschen dann fehlte, war, wir haben hier es war sozusagen klug zu sagen, hier ist ein Film, der hat so viele einfach schon Basisfehler in den Dreharbeiten und so weiter. Die brauchen wir nur ausmerzen und dann ist es schon sehr viel besser. Hingegen wurde es dann in der inhaltlichen Ebene dann leider ein bisschen dünn, da wo Team Gender Chief immer wieder nachgehakt hat. Das wurde dann bei so etwas wie der Agenda dieser weiblichen Person deutlich. Also es wurde eigentlich nur gedroppt und es gibt eine Frau. Aber sie wurde nicht so wirklich, und es ist eine Kreativfrage, in den Plot mit eingebaut. Den Imperialismusdiskurs hingegen, den Rassismus an einer einzelnen schwarzen Person, fand ich auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau, aber auch sehr schwer zu beurteilen. Also ich muss dann sagen, es ging dann ja auch so ein bisschen um historische Korrektheit. Fand ich tatsächlich ein ganz starkes Argument von Achtungserfolg im Weckler, dass die gesagt haben, ja, aber hier gibt's einfach eine historische Grundlage und die muss man ja schon treffen, wenn man historische Stoffe verfilmt. Aber ich muss auch sagen, Team Gender Chief sind da auch wieder sehr stark drauf eingegangen, indem sie gesagt haben, ja, natürlich, das stimmt. Dennoch ist es immer subjektiv, wenn ich eine historische Geschichte erzähle und diese Subjektivität aufzudröseln. Und das, fand ich, war das Starke bei Team Gender Chief. Das war immer wieder ihre Agenda, das aufzumachen und zu sagen, hier gibt es einen Perspektivwechsel auf eine Geschichte und dadurch wird dieser historische Stoff möglichst breit erzählt. Hier werden Täter und Opfer gezeigt und damit wird dieser historische Stoff sozusagen in der Breite einfach sehr stark. Das fand ich das Stärkste bei Team Gender Chief. Und ich denke mir, das ist halt eine Herangehensweise, wie man historische Stoffe erzählen kann. Und deshalb geht für mich auch der Punkt wieder an Team Gender Chief.
Wow. Na, also jetzt wird's langsam eng für Team Achtungserfolg Weckler, aber es ist noch nichts vorbei. Auch eine 0-3 Rückstand lässt sich in den Blitzfragen noch aufholen, wenn man jetzt die richtigen Antworten parat hat und die dann auch noch super schnell begründen kann. Ich glaube, 0-3 hatten wir bisher in diesem Tournament noch gar nicht, aber das heißt nicht, dass es nicht heute zu einer Premiere kommen kann. Das Niveau ist ja so hoch, dass es halt auch mal die Waage auch mal ganz leicht in die andere Richtung ausfallen kann. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf die Blitzfragerunde. Und Henning erklärt nochmal kurz, wie das funktioniert.
Genau, wir kommen gleich in die
Blitzfragerunde.
Und in der Blitzfragerunde wird es jetzt so sein, Lara und ich werden abwechselnd eine Frage stellen, dann nennt zunächst jedes Team ihre Antwort. Das Teammitglied, das die Antwort zuerst genannt hat, wird dann eine 20-sekündige Pitchzeit bekommen. Dann ist das Mitglied, das die Antwort genannt hat, des anderen Teams dran und dann jeweils das andere Team. Das ist ein bisschen kompliziert, aber wird sich gleich alles erschließen. Und ich möchte auch nochmal drauf hinweisen, also genau, es geht insgesamt darum, mit 4 Punkten nach Hause zu gehen. Da liegt 3-0 natürlich für Team Gender Chief. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so weit. Dennoch möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Achtungserfolg im Wägler im Viertelfinale, in dem sie gewonnen haben, auch in der Blitzfragerunde besonders gut auftrumpfen konnten. Das heißt, in den Blitzfragerunden kann sich nochmal alles drehen. Und wie sich das Ganze drehen wird oder auch nicht, werden wir jetzt hören. Denn Lara, du hast die erste Frage.
Ja, und bevor ich die stelle, nochmal an beide Teams. Seid ihr bereit? Seid ihr da? Kann ich loslegen?
Ja. 100%.
Oh, 95.
I was born ready.
Hier kommt eure erste Blitzfrage. Nennt mir die beste Tanzszene in einem Nicht-Musical-Film.
Kevin allein zu Hause.
Kevin allein zu Hause bei den beim Achtungserfolg im Wägler und die fangen dann auch an.
Wir nehmen Hail Caesar, die Matrosen.
Das heißt, Jürgen fängt an mit Kevin allein zu Hause und hat dafür 20 Sekunden Zeit, wenn er anfangen möchte.
Also, Kevin wird allein zu Hause gelassen von seinen Eltern. Das ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, aus beiden Perspektiven. Aber anstatt, dass man ihn leiden sieht, was macht er? Er macht erstmal eine Party. Also, er wirft Musik an, er tanzt, er rasiert sich, er hat Spaß. Und es ist so herzerwärmend, diesen kleinen Jungen schelmisch, spitzbübisch vor dem Spiegel auf- und abtanzen zu sehen. Da kann man einfach nicht anders, als sich innerlich mit dem Jungen freuen.
Channing Tatum ist einer der besten Tänzer, die wir unter Schauspielern haben und er tanzt hier eine perfekt choreografierte Steppszene, die noch dazu extrem selbstironisch ist und den Text No Dames extrem auf die Schippe nimmt durch die Choreografie, die fast gay wird am Ende und das ist ganz, ganz toll.
Ja, also Macaulay Culkin ist eine Ikone der 80er und der 90er geworden, eben weil er getanzt hat, eben weil er in Pepsi-Spots eigentlich genau diese Szene nachgespielt hat. Es ist aus meiner Sicht nicht zu vergleichen.
Ja, Macaulay Culkin ist eine Ikone der 80er, aber nicht, weil er tanzt. Und im Gegensatz dazu, und ich finde, Tanzen ist noch etwas anderes als vorm Spiegel rumhopsen. Dazu gehört auch eine gewisse Technik. Und die beweist hier Channing Tatum perfekt.
Ich darf anfangen. Ich fand es sehr spannend. Wir hatten auf der einen Seite Kevin allein zu Hause. Da wurde vor allem der emotionale, sich übertragende Charakter herausgearbeitet von Jürgen. Wir haben eine Szene, wir haben eine Situation, in der es um Einsamkeit geht. Und die wird gelöst durch diese Tanzszene. Und das überträgt sich auf den Zuschauer, der auch gleich mittanzen möchte. Das zweite Argument kam dann von Dominik, dass das so ikonisch ist, dass das Macaulay Culkin in den 90ern geprägt hat, dass er diese Szene immer wieder wiederholt hat. 80er, 90er, irgendwas. Und auf der anderen Seite hatten wir mit Hail Caesar eine Szene von Channing Tatum, die zwar technisch sehr perfekt da verkauft wurde, aber ich muss sagen, am Ende ging mein Herz doch auch ein bisschen mehr bei Kevin allein zu Hause auf.
Boah, ist das schwierig jetzt. Leute. Hättet ihr es nicht ein bisschen einfacher machen können für die erste Blitzfragerunde? Natürlich ist Kevin allein zu Hause ganz stark. Es ist ikonisch. Es ist nostalgisch. Es ist herzerwärmend. Es ist wunderbar. Allerdings ist Kevin ziemlich auch gut ausgehebelt worden, während die Weglisten gegen Hail Caesar überhaupt nichts gesagt haben, sondern nur ihren eigenen Choice ein bisschen verkauft haben mit den sehr eindeutigen Sachen, das ist richtig, aber Becky hat schon stark angefangen mit Stepptanz als absolut krasses Argument, Selbstironie mit dem Text und dass es sogar noch ein bisschen gay rüberkommt. Und dann hat Christopher nochmal nachgelegt, indem er gesagt hat, ja, eigentlich tanzt er ja gar nicht, sondern er hopst nur rum. Und das macht's echt gerade sehr, 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 sehr schwer für mich, da jetzt eine Entscheidung zu treffen. Weil das wirklich, das ist super ausgeglichen. Das ist mega ausgeglichen. Es fällt mir wirklich schwer gerade. Es ist wirklich schwer. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen doof klingen, aber ich sag jetzt mal so, falls für mich eigentlich wirklich 50-50 ist, gebe ich jetzt den Wenglisten den Punkt, damit sie die Chance haben, nochmal zu beweisen, dass sie es rumreißen können. So.
Damit steht es 3-1 und ich darf die nächste Blitzfrage stellen und die lautet: Welcher ist der beste Wal in einem Film außer Orca?
Der Wal aus Findet Nemo.
Der Wal aus Findet Nemo bei Team Gender Chief.
Free Willy.
Das heißt, Christopher, du darfst anfangen, wenn du anfangen möchtest, 20 Sekunden, der Wal aus Findet Nemo.
In Findet Nemo kommen wahnsinnig viele Fische und Säugetierfische vor und der Wal hat einen sehr, sehr kurzen Auftritt, aber er ist so prägnant, er hat einen so guten Schlagabtausch mit Dory, mit dem Butterbrot mit Schmalz oder schwimmt mir in den Hals und es ist einfach eine Punktlandung als Auftritt bei einem Wal und das muss man als so großes Tier mal erstmal hinkriegen.
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich Findet Nemo, glaube ich, 10-mal gesehen habe und ich gar nicht weiß, was der Wal ist in Findet Nemo, weil ich einfach dermaßen nicht präsent ist. Orca-Wal ist da hingegen absolut ikonisch. Wenn wir sagen, 90er Jahre, dann ist Free Willy einfach etwas, was auch in die Geschichte eingegangen ist. Ein absolut, wenn man die großen Enden der Geschichte sich anschaut, ist es eindeutig dieser Film.
Bei Free Willy wird falsches Verhalten, biologisch falsches Verhalten eines Wals gezeigt und der Wal, der musste sterben, nachdem diese Filme gedreht wurden, weil er quasi da missbraucht wurde.
Was nach dem Film passiert, steht ja gar nicht zur Diskussion und dass Wale nicht immer ja so handeln, wie man es vielleicht vermuten würde, das hatten wir ja heute schon irgendwie, das kommt mir bekannt vor. Das scheint kein Argument zu sein.
Uiuiuiuiuiui. Naja, aber es ist dieses Mal doch ein bisschen eindeutiger für mich. Ich hatte nämlich schon damit, hatte schon so ein bisschen die schlechte Vorahnung, dass der Wal aus Findet Nemo tatsächlich einfach zu kurz ist, um ihn ordentlich zu verargumentieren. Christopher hat das sehr gut versucht, mit kurz, aber prägnant und hat das schöne Zitat gebracht. Aber Free Willy wurde einfach schon sehr gut präsentiert, hatte gesagt, das ist sehr ikonisch auch. Fehlte mir zwar noch mal ein bisschen was Inhaltliches, was das Ikonische eigentlich ausgemacht hat. Das hätte da irgendwo mal kommen müssen. Stattdessen wurde halt gegen Findet Nemo argumentiert. Richtig argumentiert, dass es einfach so kurz ist, dass man das gar nicht mitkriegt. Und Becky hat natürlich dann clevererweise das frühere Argument herumgedreht. Aber ja, das wurde auch nochmal gut gekontert. Was außerhalb des Films passiert, ist ja nicht im Film. Und es ging ja in einen Film. Für mich geht auch der Punkt jetzt etwas eindeutiger an den Achtungserfolg. Aber Henning, du entscheidest, weil du vergibst den Punkt.
Sehe ich ganz anders. Sehe ich ähnlich. Und zwar sehe ich ähnlich, genau, also der Findet Nemo-Wal, also mir ist zum Beispiel was anderes da im Kopf gewesen, und zwar, dass der Wale spricht, das wurde aber gar nicht genannt. Ansonsten war natürlich Free Willy, er ist ikonisch, er wurde sehr ikonisch auch verkauft, wurde hart kritisiert, aber die Frage heißt ja auch tatsächlich, bester Wal in einem Film und nicht bester Wal nach den Dreharbeiten. Ich fand, das haben die Achtungserfolge Weckler mit einer, also ich meine, es musste gebracht werden. Wenn man Orca schon mal geguckt hat, muss man dieses Argument bringen. Und ich finde, der Achtungserfolge Weckler hat es auch so gut wie möglich ausgekontert. Und dennoch blieb die Ikonografie von Free Willy am Ende stehen. Und damit würde ich sagen, steht es 3-2 für Team Gender Chief. Und Lara, ich glaube, du hast noch eine Frage auf dem Zettel.
Oh ja, ich habe noch eine ganz leckere Frage für euch. Da könnt ihr euch jetzt so richtig schön was Nices aussuchen, was runtergeht wie Honig. Denn ich möchte von euch diese Frage beantwortet bekommen. Was ist eigentlich der allerbeste Rachefilm?
John Wick.
Ha, Dominik, das war komplett in Sync. Sehr schön.
Und Mad Max Fury Road.
Das heißt, Dominik fängt mit 20 Sekunden John Wick an, wenn er anfangen möchte.
John Wick 1, der kompetenteste Rachefilm, kurz knapp 90 Minuten, komplett 20 Minuten davon nur Aufbau. John Wick verliert alles, was er hatte in seinem Leben, und zwar ist es sein kleiner, süßer Welpe. Ist ein Rachefilm für ein Tier, aber viel tiefer noch für seine Frau, die er über alles geliebt hat, für die er alles aufgegeben hat, seine Karriere als Assassin, und der Rest ist pure Rache.
Stopp! In Mad Max Fury Road wollen eigentlich alle Leute Rache üben an Immortan Joe. Und Furiosa ist die, die es natürlich am furiosesten durchführt. Die Tatsache, wie sie zusammenbricht zwischendurch, als sie merkt, ich muss jetzt wirklich die Rache machen, weil alle anderen Pläne, die mich aus der Rache rausgebracht hätten, haben nichts gebracht. Das ist Rache par excellence.
Also wenn alle Rache üben wollen, spielt dann die Rache an sich überhaupt noch eine Rolle? Es ist ja einfach nur noch ein großes Chaos. Bei John Wick hingegen ist die Rache das Maximum an Rache, weil es geht eigentlich nur um einen Hund. Ja, so ein kleiner Umstand für andere wäre das nicht mehr als ein Schulterzucken.
Ich würde in Frage stellen, dass es in John Wick wirklich um Rache geht, weil eigentlich ist es nur um eine Ersatzhandlung, weil John Wick seine Frau verloren hat und dafür rächt er sich ja nicht. Der Hund ist ja nur der Anlass, aber nicht die Ursache. Im Gegensatz dazu ist die Rache in Immortan Joe immer wichtig. Ne? Ja, aber die anderen, also da.
Wir schauen mal, wie das in die Wertung eingeht. Ich fange an. Ich muss sagen, leider hat sich Dominik am Anfang so ein bisschen zu viel Zeit genommen, mir den Plotaufbau zu verkaufen. Also es ging ein bisschen langsam in Fahrt. Ja, also dann passiert das. Bis ich an der Rache war, hat das ein bisschen zu lang gedauert, hatte ich wurde ein bisschen Zeit verschenkt. Da war ein Team Gender Chief ein bisschen schneller. Ich fand das Argument von Becky sehr stark. Das ist so eine Art, so eine Art Gruppenrache oder gesellschaftliche Rache, wie man es nennen möchte, ist, die dann durch eine Person ausgeführt wird. Das ist Furiosa. Damit erlöst sie nicht nur sich selbst und rächt sich nicht nur selbst, sondern eine ganze Gruppe an Menschen. Das fand ich ein bisschen stärker. Ich habe ehrlich gesagt den Konter von, also ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum das eine bessere Rache ist, wenn es um einen Hund geht, als wenn ganz viele Leute eine Person töten wollen. Das war für mich nicht so ganz klar. Für mich geht der Punkt an Team Gender Chief.
Ja, ich habe da Ähnliches für mich aufgeschrieben. Also klar, es ist gut gewesen, dass du gesagt hast, okay, der Aufbau ist gut gemacht, es ist kurz und knackig, es wird nicht groß drumherum gesprochen und er nimmt sich trotzdem am Anfang, trotz der knappen Zeit, der nimmt er sich am Anfang die Zeit, auch zu zeigen, wie sich dieses Rache-Ding aufbaut und dass der Hund für die Frau steht, aber genau das wurde halt von Christopher dann eben zusätzlich noch entkräftet, indem er sagt, naja, eigentlich ist das ja nicht richtig, weil die Frau war ja schon tot. Und das geht ja nur um das Symbol, was noch übrig geblieben ist. Und eigentlich entlädt er ja nur seine Trauer und nimmt nicht wirklich Rache. Und das war für mich dann so ein bisschen der endgültige Todesstoß, nachdem dieses Kollektivrache nehmen plus alle anderen Pläne, nicht Rache nehmen zu müssen, sind gescheitert. Also dieser quasi dem Konflikt aus dem Weg zu gehen und das non-konfrontativ zu lösen, dass das nicht immer geht und dass sie sich da dieser Verantwortung dann auch stellt und zusammen mit Mad Max und den anderen zurückgeht und sich Immortan stellt. Das waren dann drei so krasse Punkte, dass ich sagen muss, dieser Punkt geht eindeutig an Team Gender Chief. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ich hoffe, Team Achtungserfolg im Wecklisch wert jetzt keine Rache.
Nein, um Gottes Willen. Also auf jeden Fall keine körperliche.
Das wäre meine erste, ja. Das wären meine zwei Anschlussfragen an das Team Achtungserfolg im Weckler. Erstens, du bist ja diagonal vorgesetzt. Jürgen, wird sich das jetzt irgendwie auf das Arbeitsverhältnis zwischen dir und Christopher auswirken, wie die euch hier vom Brett gefegt haben?
Das kannst du ja Christopher dann nächste Woche mal fragen.
Jetzt wird's toxisch.
So, und Dominik, jetzt kannst du ja endlich auflösen, was ist mit dir und Becky, wie ist die Beziehung, wie wurde sie jetzt?
Das würde mich auch interessieren.
Die letzten anderthalb Stunden oder wie lange das
ging? Ich wollte einfach nur meine Psychospielchen im Vorfeld loswerden. So, nein, alles gut, ich gratuliere zum Sieg und ich sage jetzt was sicherlich viele vor mir schon und viele nach mir sagen werden. Es ist manchmal zum Mäusemelken, wenn man sich denkt, dass wie subjektiv die Entscheidungen sind. Es ist wirklich ein sehr hohes qualitatives Battle gewesen. Aber stellenweise kann man wirklich nicht nachvollziehen, warum man den einen Punkt so gibt und den anderen Punkt so gibt.
Ja, es ist subjektiv. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja.
Aber es war entspannt. Ich möchte mich gar nicht echauffieren. Es war wirklich sehr schön, sehr toll. Ich glaube, es wird ein Höhegenuss und ich drücke die Daumen für euch beide im Finale. Und da wird es sicherlich sehr erfolgreich werden.
Genau so ist es. Es ist immer subjektiv. Deshalb haben wir diese wechselnden, haben wir ja auch immer ein wechselndes Urteil, um das so fair wie möglich überhaupt machen zu können. Man merkt ja auch, Lara und ich haben auch unterschiedliche Ansätze in unseren Wertungen. Es ist das, wie wir es machen können.
Na klar.
Komplett
ja,
objektive
Wertung alles gut.
Können wir nicht abstellen.
Alles gut.
Dennoch stellen sich jetzt erstmal eine Frage. Also, Team Gender Chief, ihr werdet ins Finale ziehen. Das heißt, ihr werdet auf Kammerkammer Chamäleon treffen, die doch erstmal viel wichtigere Frage ist jedoch, werden wir davor noch ein Spiel um Platz 3 hören? Das bedeutet, Team Achtungserfolg im Weckler. Nehmt ihr die Herausforderung vom Team Brainflix an, noch um das bronzene Doppelflaschenmikrofon kämpfen zu dürfen?
Ich möchte die Entscheidung gerne Dominik überlassen.
Also, ich bin nicht erzogen worden, dass ich um Platz 3 kämpfe, wenn dann nämlich Gold oder gar nichts.
Das ist eine klare Ansage.
Das ist eine klare Ansage, aber was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir dürfen gratulieren. Und zwar dürfen wir Brainflix gratulieren.
Herzlichen Glückwunsch.
Die damit automatisch das bronzene Doppelflaschenmikrofon gewonnen haben. Damit ist die erste Trophäe vom Tisch. Aber ich muss euch auch sagen, Team Achtungserfolg im Weckler, euch gebührt ebenso großer Respekt. Ihr habt euch hier wacker geschlagen. Ihr hättet nochmal antreten dürfen, gar keine Frage. Es war wirklich haarscharf. Also es gab keine Runde, wo ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ja klar, so und so. Ich finde, das hat man auch in unseren Urteilen gemerkt. Team Brainflix hat dann das bronzene Doppelflaschenmikrofon automatisch gewonnen, weil sie die Herausforderung angenommen haben. Das bedeutet, die nächste Folge ist schon das Finale, Lara. Wie schnell geht
Alter.
Das denn?
Nee, ist krass. Ist wirklich jetzt mal ohne Scheiß, ey. Es ging so schnell rum. Hätte ich nicht gedacht, dass es innerhalb von so kurzer Zeit schon jetzt zum Finale geht. Und da werden wir uns natürlich jetzt was ganz Besonderes ausdenken. Wir werden natürlich das Fragenniveau noch höher schrauben.
Eventuell könnte es, ich weiß ja nicht, ob ihr das letzte Finale der Cinematic Smash Brothers gehört habt, da gab es ja so ein Element, ich nenne es mal Falle, Fragen fallen. Eventuell wird sowas wiederkommen. Lara und ich sind selber noch am Diskutieren, was für Spitzfindigkeiten wir uns so ausdenken. Eine Sache ist auf jeden Fall klar, leicht machen wir es uns nicht.
Und euch auch nicht. Achtungserfolg im Weckler, habt ihr einen Favoriten jetzt, was das Finale angeht?
Also ich kenne die anderen nicht, insofern bin ich mit den Menschen, die ich kenne und das sind die beiden, die jetzt hier mit im Call sind.
Sehr nett.
Nein, die richtige Antwort wäre natürlich gewesen, wer es schafft, uns zu besiegen, der hat natürlich die allerbesten Karten im Finale. Also das, glaube ich, steht außer Frage. Von daher, toi, toi, toi.
Also ihr seht Team Gender Chief also als Sieger des Finales und des ganzen Turniers. Wir dürfen gespannt sein. Ich denke, wir werden auch vielleicht im Finale dann nochmal auch Team Brainflix nochmal besonders würdigen. Das ging jetzt ja sehr schnell, dass sie gewonnen haben. Ich denke, das wird da auch nochmal Platz finden. Vielleicht holen wir sie auch nochmal rein. Das müssen wir mal schauen, wie wir das genau machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für ein wahnsinnig hitziges und niveauvolles Duell hier. Also ich bin völlig fertig und baff und bedanke mich beim Achtungserfolg im Weckler, dass ihr mitgemacht habt. Es war eine sehr starke Leistung, auch wenn es leider nicht gereicht hat.
Ja, vielen Dank.
Einen schönen Abend in die Runde noch.
Ich finde, das ist schon ein sehr schöner Abschluss gewesen. Ich wünsche uns und euch allen da draußen noch eine schöne Zeit bis zum Finale. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Cinematic Smash Team Tournament!